Sandor Dreieck, der neue Energie Cottbus Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie Cottbus Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Das Sandor Dreieck. Nach dem Osterby gegen den FC Hansa Rostock sind wir wieder da, reden über dieses Spiel. Ich bin sehr gespannt auf eure Analyse, Männer. Ich freue mich erstmal, dass ihr wieder da seid und dass wir über ein Fußballwochenende-Spiel sprechen können, das vielleicht nicht ganz so nach unserem Geschmack war. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Steigen wir mal ein in die Analyse. Ich bin sehr gespannt, vor allem, was ihr zu sagen habt, denn ich habe zum Samstag noch gar keine so richtige Meinung. Ich werde das auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen, warum das so ist, aber vielleicht geht es euch ja anders oder ähnlich. Ich bin gespannt.
Ja, geht mir tatsächlich genauso. Also wie man früher sozusagen vor der veganen Ernährung sagte, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, also es ist so, so direkt nach dem Spiel fand ich das irgendwie okay, dass man gesagt hat, also was wir vorher schon gesagt hatten, uns hilft so ein Punkt mehr, als es Rostock tun wird. Die restlichen Ergebnisse vom Spieltag haben das dann alles so ein bisschen anders eingeordnet, dass man jetzt sagt, okay, ist dann im Nachgang, wird's, also ich sage mal so, man hat jetzt irgendwie durch den Auswärtssieg auch irgendwie das Thema gehabt, dass man sagt, okay, man kann damit leben, aber jetzt ist man schon, sag ich mal, an der Kante, wo man mit so einen Ergebnissen oder mit so einem taktischen Vorgehen auf den Punkt auszugehen, wahrscheinlich nicht mehr leben kann. Jetzt müssen wir wahrscheinlich uns wieder diese Situation erstmal erarbeiten. Und das ist so jetzt im Nachgang halt das, was so ein bisschen auch hängen bleibt, dass man nicht ganz zufrieden sein kann mit diesem Unentschieden.
Ich habe es am Sonnabend schon für mich komisch erlebt im Stadion, gleich nach Abpfiff oder eigentlich schon, das ging schon so los, die letzte Viertelstunde, 10 Minuten habe ich das schon gemerkt irgendwo. Es änderte sich am Spiel nichts, im Gegenteil, es wurde ja immer noch langsamer, noch gefährlicher. Rostock hat noch ein bisschen Überhand bekommen, aber das Spiel war Schluss und ich habe zu meinem FM-Kollegen gesagt, ich habe da gesessen, so völlig apathisch irgendwie so oder träumend. Er sagte, was ist denn los? Er sagte, ich kann das Spiel für mich noch gar nicht greifen irgendwo. Ich habe da noch keinen Zugriff für mich gefunden, wie ich das werten soll, wie ich damit umgehe, weil ich hatte natürlich ganz andere Erwartungen wie jeder andere auch. Du hast eine volle Hütte, du hast ein Derby, hast einen alten DDR-Oberliga-Kracher und gefühlt irgendwie war es ein sehr, sehr gehemmtes Spiel. Also erste Halbzeit kann man noch mit leben. Das ging noch, obwohl am Ende der ersten Halbzeit es auch schon recht zäh war. Habe ich von vielen gehört, so dieses Kaugummi war dann schon in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit. Und die zweite Halbzeit gefühlt, wurde es immer länger, der Kaugummi, sagen wir es mal so. Also ich, ja. Mit dem Punkt, ich habe das Einzige, was ich für mich positiv gesagt habe, auch am Sonntag schon, wir halten den Abstand von 6 Punkten auf Hansa, aber sonst kann ich damit auch noch nicht so richtig umgehen.
Ja. Also das ist interessant. Es geht mir tatsächlich exakt genauso wie euch. Ich bin immer noch am Überlegen, war das jetzt okay oder war das eigentlich Murks? Ja. Weil das ist zwar schön, den Abstand auf Hansa zu halten, aber am Ende des Tages, wenn die Fünfter werden, nutzt uns das ja auch nichts, wenn wir dann Vierter werden und den Abstand zu Hansa gehalten haben, weil es spielen ja auch noch ein paar andere da oben mit. Also ich weiß nicht so richtig, für mich ist das halt so ein bisschen schwierig zu greifen, weil ich so überlege, was die Ursache für dieses Spiel war. Weil am Dienstag, wir haben ja völlig begeistert am Mittwoch gesprochen, nach dem Stuttgart-Spiel, gab es für mich überhaupt keinen Hinweis darauf oder keinen Anlass dafür, dass wir in dem Rostock-Spiel irgendwie so merkwürdig gehemmt spielen. Also gerade auch nach vorn. Weil am Dienstag ist uns ja gerade nach vorn, nach den Einwechslungen, nach diesem ominösen Dreifachwechsel ist uns ja nach vorn gefühlt alles gelungen. Alles war wirklich gefühlt so, wir sind jetzt voll drin in der Welle. Und dann geht dieses Rostock-Spiel los und das ging schon so komisch los. Ich weiß nicht, die ersten 5 Minuten, da habe ich so das Gefühl gehabt, oh, wir verschlafen das jetzt aber gerade irgendwie, wir kommen da gar nicht so richtig rein. Und das wurde dann so ein bisschen besser, aber es war nicht wirklich gut. Also es war ja auch kein Spiel, wo man jetzt sagt, wir spielen jetzt gegen eine Mannschaft, die lehrt der Liga gerade das Fürchten. Oder die hat eine unfassbare Offensive. Ich meine, die haben ihren besten Offensivmann in der Winterpause verloren. Und die sind nicht nach Cottbus gekommen mit so einer breiten Brust und einer Siegesserie von 10 Siegen in Folge. Und die Liga zittert vor Hansa Rostock. Und deswegen fand ich das schon von Anfang an so merkwürdig. Ich konnte mir das nicht erklären. Und es ging im Spiel dann genauso weiter. Wir hatten dann so komische Fehler, insbesondere so im letzten Drittel, die uns normalerweise irgendwie nicht passieren. Ich habe dann die ganze Zeit überlegt, sieht Erik Engelhardt durch diese Brille, sieht er nicht richtig? Behindert ihn doch mehr, als man vielleicht denkt? Oder ist der Platz jetzt im letzten Drittel wirklich inzwischen so schlecht, dass man gar nicht mehr Fußball spielen kann? Also man sucht ja dann so ein bisschen nach Erklärungen für sich. Und ich habe die im ganzen Spiel aber für mich nicht gefunden. Also ich weiß nicht, ob das am Ende eine Kraftfrage war. Ich habe dann Pele auch danach gefragt im Interview nach dem Spiel. Naja, englische Woche, zwei wirklich harte Spiele, gegen Rostock und gegen Ferl, zwei Spitzenspiele sogar in diesen 7 Tagen. Aber er hat gesagt, nee, also das hat er nicht so gesehen, Kraftfrage war es nicht. Mag sein, er ist der Trainer, er wird das einschätzen können, er sieht die Mannschaft jeden Tag im Unterschied zu mir. Dann bin ich aber immer noch nicht schlauer und frage mich dann weiterhin, ja, was ist es dann gewesen?
Also es bleibt wahrscheinlich auch ein großes Rätsel, weil, sag ich mal, so eine komplette Erklärung dafür habe ich auch nicht. Also es gibt so ein paar Fakten, dass man sagt, okay, Hansa ist eine Mannschaft, die auswärts eigentlich relativ gut steht, die, glaube ich, die wenigsten Tore kassiert hat in Auswärtsspielen. Also ich glaube, die haben in der ganzen Saison, haben die, glaube ich, 12 Gegentore auf fremdem Platz bekommen. Und die waren ja auch schon, sag ich mal, trotz sozusagen ihrer Anfangskontersituation mit einfach den langen Bällen, haben die ja trotzdem die ganze Zeit defensiv gestanden. Und da haben die ja, sag ich mal, mit so einem Typen wie Berg einfach auch Top-Leute dort drin. Die haben uns nicht viel Raum gelassen. Die haben auch relativ sicher defensiv und tief gestanden, aber trotzdem fehlte mir auch bei Energie dieses, glaube ich, das hat ja auch Pele gesagt, also so dieses Momentum, dass man gerade auf den Außen diese Rotation hat, das Pele genannt, ja, dass man da, dass man so ein bisschen wirbelt und dass man da so ein bisschen versucht, Unruhe zu stiften. Und das war alles irgendwie nicht da. Und da war auch sozusagen im Hinterkopf wahrscheinlich auch so eine Absicherung drin. Und man hatte schon auch das Gefühl, dass auch Hansa dieses Nullhalten war denen auch extrem wichtig, dass die, sag ich mal, nicht da irgendwie das Ding verlieren, weil ich glaube, selbst Hansa, die jetzt den Abstand natürlich nicht verkürzen konnten auf 3 Punkte, aber die haben sich wahrscheinlich auch gesagt, okay, also 9 sollen es nicht werden auf sozusagen die direkten Aufstiegsplätze, und mit den 6 können wir noch leben, so 9 bis 10 Spieltage vor Ende. Und das war sozusagen irgendwie in allen Belangen irgendwie zu sehen. Und wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Erklärung. Das über den Platz kann man trotzdem sprechen. Also das war wieder deutlich zu sehen. Und das ist Woche für Woche eine Katastrophe. Ich hatte das auch jetzt in dem Magenta-Podcast 4:3. Die haben fällt das auch schon auf jetzt über Wochen.
Ja.
Ja, dass das bei uns da irgendwie ganz schlimm ist, aber offenbar ja irgendwie in Rostock ähnlich und auch in Aachen, dass die Plätze alle irgendwie sehr schlecht bespielbar sind. Ja, keine Ahnung, ich höre jetzt einfach auf zu labern, weil ich komme ja zu keinem Punkt und gebe jetzt einfach an Ulf weiter, weil ich wirklich echt auch keinen Plan habe.
Nee, das beruhigt mich so ein bisschen auch, dass es euch genauso geht wie mir, dass man so ein Spiel nicht greifen kann. Ich habe da auch am Sonntag gesessen und ich habe ein paar Leute angesprochen, die dann auch was von mir hören wollten, so aus dem Stadion noch raus. Aber Leute, ich habe für mich noch gar keine Antwort gefunden. Aber ich gehe auch mit Ronny mit. Wir haben das oben bei FM auch so ein bisschen immer versucht. Du versuchst ja in der Reportage auch Antworten zu finden irgendwo dort. Und wir hatten auch das Thema mit beim Panzer. Das hatte ich dann, glaube ich, mit reingebracht, dass man irgendwie, man kann ja nur vermuten, dass er mit dieser Maske nicht so richtig klarkommt, glaube ich. Das behindert ihn, habe ich so den Eindruck. Bei manchen Pässen oder wenn der Ball auf ihn drauf zukommt, wo du sagst, den nimmt er doch normal sicher an. Also es ist eine Vermutung, das kann sein, dass ihn das stört, dass ihn das behindert, weil es ist ungewohnt gewesen vom Panzer, dass er ab und zu ein paar kleine Abspielfehler hatte oder auch teilweise die Anspiele auf ihn, die kamen gut, aber er hat sie dann schlecht verwertet. Eine Sache, dann sehr viele Mittelfeld ging das teilweise schon los mit ganz einfachen Fehlpässen, so auf 3, 4, 5 Meter, die man sich so nicht erklären konnte. Unter anderem auch, wo ich erschrocken war, von Tolga, einmal als letzter Mann sogar, wo er fast den Rostocker noch steil schickt, so ungefähr. Aber auch vorne so dieses, wir sind bis so 20 Meter oder 16er Grenze rangekommen und da irgendwo, da war dann auf einmal zu, da stockte das. und die Pässe, die sonst dort gespielt wurden, die passten einmal, als Tolly Biancardi geschickt hat, in die Gasse schön rein. Biancardi marschiert, schickt den Ball auf den Panzer und sind wir wieder beim Thema Rasen, hoppelt davor. Panzer kommt dort nicht ran oder es fehlt eine Fußspitze. Es waren so viele, viele Dinge im Spiel, wo man so dieses Fragezeichen hatten. Wir haben auch nicht diese, ich habe mit meinem Kollegen gesagt, ich hätte gern Butler gesehen in der Startelf. Der hat am Dienstag so einen starken Eindruck gemacht gegen Stuttgart 2. Den habe ich so ein bisschen vermisst, weil er hat so ein Tempo mit reingebracht in Stuttgart. Er hat dort gewirbelt, ist viel ins 1-1 gegangen. Vielleicht hättest du da auch diese Rostocker Abwehrbollwerk mal ein bisschen durcheinander gebracht. Wir haben oben auf der West gesessen und Hansa spielt ja erste Halbzeit Richtung Süd und wir haben genau gerade von uns gerade weiter, hast du diese Fünfer Abwehrkette gesehen von Hansa und die war da wie fest verankert. Da ist keiner rausgerückt. Das waren nicht vier, das waren nicht drei. Permanent haben diese fünf Jungs auf der Kette hinten gestanden und davor noch drei abgesichert. Also dann weiß man auch, wie geschlossen dieser Riegel dort ist. Und da hätte vielleicht, wenn und aber, vielleicht ein Butler vom Tempo her ein bisschen was reißen können. Aber diese ganze Offensivwucht, an der wir uns ja freuen die letzten Wochen, die hat so ein bisschen ganz schön gefehlt, sage ich mal. Wir wirkten irgendwie gehemmt.
Ja. Es war für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, es war gar nicht Derby-Atmosphäre. Ja. Also ich habe das überhaupt nicht gefühlt. Also dass es kribbelt gegen Rostock oder so, dass es raschelt, dass da Emotionen auf dem Platz sind oder so. Das habe ich in dem Spiel, das ist überhaupt nicht auf mich rübergeschwappt. Also das hat man nicht gemerkt, dass es irgendwie ja ein Derby war. Es war ein Fußballspiel. Ne? Also, aber auch von Rostocker Seite. Ich will das gar nicht jetzt unserem Team vorwerfen, sondern es war so von beiden. Ne? Also irgendwie, wir bringen das jetzt über die Runden hier und tun uns jetzt nicht besonders weh. Also ihr uns nicht und wir euch nicht und wir gucken mal, was da rauskommt. Aber so richtig, dass es mal geraschelt hätte oder dass da Emotionen waren oder so. Also das kam irgendwie gar nicht rüber. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein Spiel, das ist ein Derby. In zwei Wochen weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Das war so, ich will nicht sagen belanglos, aber es war so emotionsfrei, dass da gar keiner mehr drüber reden wird. Das war ein Derby, das reiht sich ein, kriegt einen Strich in der Liste, ist eins von ganz vielen gegen Hansa Rostock. Aber was da war, weiß dann keiner mehr. Also so kam es mir so ein bisschen vor. Ich weiß nicht. Also ich will da gar keine große Kritik äußern, dahingehend, dass es immer noch eine tolle Ausgangsbasis ist. Und viele sagte ja auch, dass wir, das sehe ich genauso, dass wir dankbar sein können, dass wir jetzt 10 Spieltage vor Schluss immer noch in der Verlosung überhaupt sind und dass wir um den Aufstieg spielen. Das sehe ich ganz genauso. Das ist eine Riesenleistung. Ich muss halt bloß sagen, dass ich halt glaube, und da bin ich gespannt, wie ihr das seht, ich glaube, mit so einer Buchhaltermentalität, wir lassen jetzt mal nicht so viel anbrennen, wird's am Ende nicht reichen, weil diese haben die anderen nicht. Also das hat man jetzt am Wochenende gesehen. Von den Spielen her, habe mir gestern das Spiel angeguckt von Duisburg gegen Saarbrücken, da gab's auch knifflige Situationen für Duisburg, aber die hatten dann Antworten und die hatten sich gewaschen. Ja, also da war richtig Feuer drin in dem Spiel gegen Saarbrücken. Und ich denke, das wird so der Schlüssel sein. Das brauchen wir zurück. Also das Feuer und das Risiko und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Risiko als man normalerweise gehen würde. Aber ich glaube, wenn wir das nicht machen, dann werden wir uns so Stückchen für Stückchen von da oben verabschieden.
Ja, ich meine, es war ja jetzt diese Situation in diesen beiden Topspielen gegen Ferl und gegen Hansa, dass du sagst, irgendwie, du kannst da irgendwie den Abstand auf die halten und so weiter. Und das kann durchaus sein, dass wir nochmal in diese Situation kommen. Allerdings ist es so, dass wir uns diese Situation, dass wir so agieren können, also auf jeden Fall gegen Ferl, über Wochen erarbeitet haben. Und das ist jetzt weg. Und es wird aber trotzdem die Spiele geben. Also es kann durchaus sein, dass wir irgendwie Anfang April gegen 1860 München spielen und vielleicht vor derselben Situation stehen und sagen, ja, ein Punkt hilft uns mehr als den 60ern vielleicht. Aber dazu muss man jetzt mit Punkten vorlegen, um wieder in eine Komfortzone zu kommen, weil aus der sind wir jetzt raus. Also mit diesem Spieltag absolut. Du kannst am nächsten Spieltag Vierter sein, ja, das geht ganz schnell. Und das ist so ein Punkt, wo ich so auch jetzt dachte, da hat sich ja Pele auch dazu geäußert, er hatte nicht den Mut gehabt. Also ihm war dann wahrscheinlich, also das ist, glaube ich, auch, Ich glaube, er meint das anders, als er das gesagt hat. Also er hat wahrscheinlich wirklich abgewogen und hat gedacht, okay, was kann passieren? Also gehe ich das Risiko ein und verliere dann irgendwie 0-1 vielleicht, weil ich irgendwie offen bin? Oder lasse ich diese zumindest defensive Stabilität, die wir über weite Strecken hatten, lasse ich die stehen? Das ist wahrscheinlich eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Und im Nachgang, also nachdem das Spiel abgepfiffen war, ärgert er sich drüber, dass er nicht den Schritt gemacht hat. Zu sagen, es wäre natürlich eine Option gewesen, also sag ich mal, Bociaris beispielsweise nochmal zu bringen oder auch nochmal Can Mustfa, wobei ich den jetzt auch nicht, sag ich mal, als Dribbler da in dem Spiel gesehen habe, wo es eh keine Räume gab. Ich sage mal so, wenn Pele nicht mal weiß, was die richtige Lösung ist, woher sollen wir drei das dann wissen? Ja. Ne? Also das ist echt schwierig. Also man kann wahrscheinlich, ich meine, wir werden wahrscheinlich noch so ein paar Situationen von dem Spiel irgendwie diskutieren. Aber so richtig, glaube ich, also zu so einem Schluss, dass wir jetzt irgendwie sagen, das war das Spiel und das können wir so abhaken, wird es nicht geben. Und dann bin ich auch bei dir, Ronny, das ist wahrscheinlich wirklich ein Spiel, wo wir in dem Jahr drauf gucken und sagen, da gab es dieses große Derby gegen Hansa, das Spiel mit den meisten Zuschauern. Und da sagt man irgendwie, ja, die Erinnerungen daran sind gen Null, ja, irgendwie. Und keine Ahnung, dann kann man wahrscheinlich eher auf Situationen gehen, wo man sagt, wir hatten unsere eine Riesentorchance, Hansa hat seine eine Riesentorchance oder sagen wir mal 1,5 bis 2, ja, und ansonsten ist nicht viel passiert und die Kulisse war großartig und man hat irgendwie das Gefühl wirklich gehabt, irgendwie die Kulisse und das, was auf dem Platz passiert ist, ging irgendwie nicht zusammen und trotzdem hat unser Stadion noch viel mehr Potenzial gehabt und das hat auch Pele schon gesagt, die haben es nicht angezündet gekriegt. Nee. Und das fand ich auch so extrem schade, dass du nicht mal einfach, es hätte ja so gereicht, dass du sagst, du spielst dich einmal fest, hast mal so zwei Ecken in Folge und machst dort Druck. Und nichts davon gab es. Ja, und das war einfach so schade, weil dann weiß jeder, wie der Stein ist, wenn dann die nicht nur die Nordwand, auch die Ost und West mitkommen und mit einer richtig brachialen Lautstärke. Ich glaube, dann gibt's auch emotionale Wackler dort bei Hansa, ja, und aber wir konnten das nicht anzünden.
Ja, es war immer zu kurz, ne? Also die Druckphasen, das gab's ja. Es gab so Momente, wo du dachtest, jetzt geht's los. Und dann war es sofort wieder weg.
Ja, wir hatten so eine, das war so schade. So eine gute Phase, die fand ich zumindest als beste, so ab 10. bis 30. Minute gefühlt. Ja. Da haben wir totales Oberwasser gehabt. Da hast du auch gemerkt, wie Hansa sich immer mehr zurückgezogen hat. Die haben ja doch vorher ein bisschen offensiv mit Kraus und mit Vogelsammer gestört. Selbst die standen hinter der Mittellinie, da haben wir mal so eine Phase gehabt, aber das waren wirklich diese 20 Minuten. Und dann war
ab 30. Da ging es noch auf die Südtribüne, das ist ja dann auch blöd, ne? Also du musst, so eine Phase brauchst du, wenn du auf die Nordwand spielst. Das ist ja in jedem Stadion so, deswegen spielt ja jede Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit auf ihre eigenen Fans.
Ja. Aber das war psychologisch interessant, was du gerade sagst, ne? Also in dieser, das war sofort danach, wo wir diesen ersten Steilpass spielen, wo wir unsere erste Torchance bekommen. Danach war Hansa Rostock plötzlich wie ausgewechselt. Ja. Da haben die auf einmal, also so können wir nicht weiterspielen, weil dann wird Energie uns ganz schnell erschießen. Ja, und dann haben die plötzlich, haben sich wieder zurückgezogen und dann hatten wir plötzlich mehr Räume. Ja. Dann wurde es ausgeglichener, dann wurden wir stärker, aber wir haben eben danach, sind wir nie so in die Szenen gekommen, wo wir denen wirklich Angst machen konnten. Also in dem letzten Drittel, dass es da wirklich pam pam ihnen um die Ohren geflogen wäre, so wie wir es in vielen Spielen schon hinbekommen haben. In dem Spiel durch viele Fehler da vorne, das ist ja auch das, was Pele dann im Hinterher kritisiert hat, dass Erik Engelhardt immer mit dem ersten Kontakt sofort weitergespielt hat. Ja, was natürlich teilweise, da konnte ja gar keiner sein. Also der so schnell, es ist ja keiner, dass er in diese Räume schon laufen konnte. Von der Idee war das ja gar nicht schlecht, wenn du in Usain Bolt Mitspieler hast. Aber da ist ja keiner da vorne. Bei uns, weil wir spielen ja nur mit einer Spitze, die anderen müssen nachrücken. Also das war einfach viel zu schnell und deswegen ist da auch nichts draus geworden.
Aber so wie du es gerade beschrieben hast, mit diesem langen Pass von uns, war Hansa geschockt. Die zogen sich zurück, wir haben 20 Minuten Druck gemacht. Dann hast du aus dem Nichts sozusagen diese Chance, diese 1000% von Maxi Kraus, wo der marschiert. Ich habe den eigentlich schon drin gesehen, den Ball. Und genau mit dieser Szene haben die uns wieder den Zahn gezogen. Das kippte dann nämlich wieder zurück auf Hansa-Seite. Also das war immer so wie eine Waage, die hin und her gegangen ist in diesem Spiel. jeder hat da so seine Szenen, aber richtig überzeugend kam es von beiden.
Mhm. Also wir hatten ja auch keine so irgendwie tiefen Läufe irgendwie auf den Außen, ja, also oder überhaupt sozusagen diesen Willen, diesen Biss gehabt. Und da fand ich wirklich sozusagen, da war der Einzige, war Axel Borgmann, der da vorne wieder seine, ich sag mal, seine Borgmann-Sachen macht, der dann einfach sozusagen mal mit dem Körper sozusagen den Ball sich am Gegner vorbeilegt und dann doch irgendwie den Körper noch reinstellt und am Ball bleibt. Und dann war zum Beispiel unsere rechte Seite, war da zwei, das war alles statisch. Also die standen halt im Dreieck, aber die standen halt. Und damit überrascht du natürlich nicht mehr Hansa Rostock, ja, also mit ihrer abgezockten Abwehr. Da sagen sie, ja, dann steht halt dort, ja. Also sobald das irgendwie gefährlich wird, greifen wir schon ein. Das war so ein bisschen, deswegen, ich sage mal, wir hatten ja in der zweiten Halbzeit gar keinen, also sag ich mal, also Uphoff musste ja, glaube ich, nie einen Ball halten. Ja, also ich glaube, der musste
keinen Ball halten.
Ja, ja. Und das ist dann schon für eine Heimmacht wie Energie, die offensiven Fußball spielt, ein bisschen schade. Ja, also ich möchte jetzt auch das Spiel nicht schlechter machen als es war. Und Hansa ist trotzdem der finanzielle Krösus der Liga mit. Ja, und von den Möglichkeiten, was die alles haben. Und deswegen, ich sag mal, es ist ja echt Meckern auf hohem Niveau, ja, was wir machen als Tabellenzweiter. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man sich, wenn man sich die letzten Wochen angeschaut hat, ist es halt ein bisschen schade, dass wir dann so ein bisschen irgendwie denken, vielleicht, das reicht auch so irgendwie mal. Und das da mögen die Leute bei uns im Verein auch recht haben, aber wie gesagt, das ist jetzt haben wir uns selbst in eine Situation manövriert, wo wir, also wir haben ja schon mal gesagt, Energie muss gar nichts, aber wenn wir dort oben bleiben wollen, also wenn man wirklich dieses Ziel hat, als Außenseiter dort diese Rolle bis zum Schluss mitzuspielen, dann muss man dann doch wohl wirklich jetzt richtig reinhauen und überall eine Schippe drauflegen, also gerade zu diesem Spiel. Weil so wird's maximal 0-0.
Ich denke mal gar nicht mal so dieses, es reicht schon, diese Einstellung. Ich hatte eher das Gefühl, bei uns oben von Minute zu Minute hast du den Eindruck gehabt, bei jeder Mannschaft, wer jetzt einen Fehler macht, der zieht die Abfahrt heute. Du hast immer mehr gemerkt, 50., 60., 70., das wurde immer enger und die Angst wurde immer größer auf beiden Seiten. Das war reine, ja, wir haben es auch schon ein paar Mal besprochen, dass in den letzten Wochen jetzt bei allen Mannschaften irgendwann auch der Kopf dazu kommt. Und der war bei beiden am Sonntag ganz stark vorhanden und so weiter das Spiel lief, umso größer wurde die Angst, einen Fehler zu machen.
Ja, da bin ich sicher. Wer das erste Tor gefressen hätte, der hätte es verloren. Ja. Also das war so ein Spiel, da ist der Deckel drauf. In dem Fall hätte mal ein Tor gereicht. Also für beide Mannschaften. Ich denke, da wäre keiner zurückgekommen. Also dafür war es viel zu ausgeglichen, viel zu wenig Torchancen. Gut, man weiß es immer nicht. So ein Tor kann auch ein Spiel völlig verändern. Das hat man schon so oft erlebt. Nicht? Aber für das Spiel, also von meinem Gefühl her, denke ich, derjenige, der das Tor gemacht hätte, hätte auch gewonnen.
Höchstwahrscheinlich. Wobei, wie gesagt, wir jetzt in der Vergangenheit immer wieder festgestellt haben, dass ein Gegentor uns ja weckt. Ja, also das war jetzt... Das war in Aue so, das war jetzt in Stuttgart so, das war in der Hinrunde so gewesen, dass wir, wenn wir 1-0 oder gegen Hoffenheim beispielsweise, also wo du sagst, du gehst irgendwie 0-1 in Rückstand und dann spielst du viel gelöster und befreiter plötzlich auf, ja, also weil du plötzlich irgendwie sagst, okay, du musst irgendwie was machen. Also ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie haben, ja, dass wir erstmal in Rückstand gehen. Aber trotzdem, und ich fand auch so genau diesen Punkt, es gab schöne Szene in einer, ich glaube, in einer Zusammenfassung von einer Sportschau. Da sieht man Pele Wollitz einmal ganz kurz, das war wahrscheinlich keine Ahnung, Nachspielzeit oder so, wo er so auf dem Platz zeigt und sagt so, hier, Kopf einschalten. Und dann zeigt er halt so 0-0. Ja, also so, da hat man schon gesehen, okay, also Leute, pass auf, jetzt nicht mehr überpacen, jetzt sozusagen klug spielen und diesen Punkt mitnehmen. Wahrscheinlich war es, schätze ich mal, nach dem Platzverweis für Michel Brink, ja, wo du ja sagst, okay, also jetzt kannst du ja nicht mehr irgendwie auf Teufel komm raus spielen, sondern musst da irgendwie gucken, da dieses Ergebnis jetzt zu halten.
Ja, es gibt ja auch solche Tage, das weiß man ja auch, wo du dann das Gefühl hast, na, gewinnen wirst wohl nicht, dann sieh zu, dass du nicht verlierst. Ne? Und ich denke mal, Samstag irgendwie dann so 75. Minute, 80. Da hat jeder auch im Stadion gemerkt, das wird wohl hier genauso ausgehen, wie es jetzt steht. sehen wir mal zu, dass wir nicht noch eine Biene fressen. Das ist ja immer so eine Geschichte, ne? Also wir haben so oft das ja schon erlebt, wie Schiedsrichter plötzlich gegen Spielende merkwürdige Entscheidungen treffen. Und dann sollte man ihnen möglichst nicht den Anlass geben, in Strafraumnähe irgendwas zu sehen. Und ich denke, das ist uns dann am Ende auch gelungen. Die gelb-rote Karte für Lukas Michelbrink, er hat sie ein bisschen anders gesehen. Er sagt, ja, aber der Spieler, der fällt doch schon und so. Aber wenn man es nochmal genau anguckt, ich glaube, die hat er sich nur mal abgeholt. Da kann man wenig diskutieren. Also da würde ich auch dem Schiedsrichter in dem Fall gar keinen Vorwurf machen. Das war ein dummes Laufen einfach.
Ja. Ja, also war eine völlig korrekte Entscheidung vom Schiedsrichter, wenn du Geld schon hast und machst ein ganz klares taktisches Foul, wo das einzige Ziel ist, dass der sozusagen nicht mit Ball in unsere offene Deckung läuft, dann siehst du so ein Ding und dann ist das gelb. Keine Frage. Es gab schon immer Situationen, wo dann der Schiedsrichter dann doch nicht gelb zeigt. Ich erinnere da mal an, das hatten wir auch letzte Woche schon thematisiert, mit Maxi Kraus damals noch in unseren Diensten, der sich ja damals vor dem Spiel in Rostock, da war damals das Heimspiel gegen Mannheim, wo er ja mit Krampf versuchte, sich eine Ampelkarte zu holen, um nicht in Rostock zu spielen. Und dann war es ja so eine ähnliche Situation, und wo der Schiedsrichter einfach sagt, ich lasse hier mal Gnade vor Richter gehen, was in dem Moment wahrscheinlich für Maxi Kraus total blöd war, weil er natürlich dachte, verdammt, jetzt gibt er mir nicht mal die Ampelkarte. Ne? Aber ich glaube auch, auch wenn Pele irgendwie sagt, okay, ja, Fingerspitzengefühl und man könnte ja und so weiter. Und da hat er wahrscheinlich auch recht, dass wenn er sagt, dieses Spiel hat keinen Platzverweis verdient, dann ist es trotzdem so, wenn der gleiche Spieler zweimal ein klares taktisches Foul zieht, dann ist es halt gelb-rot. Bringt uns jetzt, wenn ihr nicht schon irgendwie neue Nachrichten aus der medizinischen Abteilung habt, ein bisschen in die Bredouille vielleicht auf einer Position in Aachen.
Okay. Ja, ich habe noch nichts gehört von Tolga Cigerci heute. Der Club hat, also aus meiner Sicht, wir haben noch keine Nachricht bekommen. Es sollte heute eine Untersuchung geben. Ja, Pelivan war ja auch angeschlagen und jetzt Michelbrink raus. Also, und wir hoffen, dass da wenigstens einer oder sogar im besten Fall zwei, also Tolga und Pelivan, auf dem Platz stehen können am Freitag, beziehungsweise dann einer auf der Bank oder je nachdem, wie Pele aufstellen wird. Lukas Michelbrink ist ja definitiv nicht dabei. Das wissen wir schon. Ja, das ist schon sicher.
Wenn jetzt alle drei ausfallen, was macht man dann? Also wen hat man denn dann noch im Köcher? Also da ist echt irgendwie. Dann müssen wir vielleicht offensiv spielen. Ganz offensiv.
Ja. Das könnte sein. Ja. Wobei ich muss jetzt, also eins muss ich sagen, fand ich wirklich schade. Also das war für mich so eigentlich eine sehr beruhigende Erkenntnis. Ne? Also der Ausfall von Tolga Cigerci, der war ja relativ früh. Lukas Michelbrink reingekommen und ich finde, der hat das super gemacht. Also das war das war ein anderes Spiel. Also er hat das, er interpretiert das ja anders, was ja auch völlig okay ist und was sicherlich auch vom Trainer so gewollt ist, dass das nicht die gleichen Spielertypen sind. Also er ist ja viel variabler unterwegs. Tolga Cigerci ist wohl eher der wirklich positionstreu da, ne, also nicht da lang marschiert, sondern eher von rechts nach links, da mal ein paar Meter vor, wieder zurück und so weiter. Das macht Lukas Michelbrink ja ganz anders. Und ich fand aber, das hat er gut gemacht. Und es war auch in dem Spiel, zumindest jetzt im Rahmen der Möglichkeiten dieses Spiels, das wurde ja nicht deshalb plötzlich gut, aber es war okay. Also mir hat er gefallen, muss ich so sagen.
Also ich fand das auch top. Also das ist ja natürlich immer der Punkt, in dem Moment, wo Tolga vom Platz geht, wo man denkt, verdammt, also das ist ja natürlich logisch, dass das schon ein Topspieler ist, kann man den ersetzen. Und ich fand aber auch, dass Lukas Michelbrink das sehr gut gelöst hat, auf eine andere Art und Weise auf jeden Fall. Und bis dann irgendwie kurz vor Schluss ja auch der Platz einen Strich durch die Rechnung machte mit seinem, also wo dann die einen sagen, katastrophaler Fehlpass, aber da siehst du einfach auch, wie der einfach in den Platz tritt bei dem Pass. Wenn der ankommt, wird es vielleicht auch eine gute Situation und so verhungert er dann halt. Lukas Michelbrink überraschenderweise auch irgendwie in so einem Derby mit seinen jungen Jahren sehr gefestigt, irgendwie mental offenbar, hat mir auch sehr gut gefallen.
Das war für uns oben, wir hatten so ein bisschen, na Mensch, wen fandst du denn heute im Wechsel mal, wer ein bisschen rausgestochen ist, hatten wir bei uns oben zwei, ist so Borgmann, glaube ich, immer. Und ja, die beiden hatten wir bei uns, die dann doch noch so ein bisschen hervorgestochen sind durch ihre, ich sag's mal ruhig, diese Mentalität und den freien Kopf, den beide hatten. Das war, ist so ein Unterschied. Du hast doch bei Borgmann ein paar Szenen gehabt, wo er wirklich im 1:1 dort reinrennt, zwar an die Rostocker Mauer, aber wo du irgendwo doch dieses Gefühl hattest, bei ihm ist der Kopf ganz klar, ganz frei. Ich gehe hier ins Risiko, ich gehe ins 1:1, vielleicht stolpert einer, vielleicht kann ich einen tunneln. Und Michelbrink war genauso. Und Michelbrink ist ja im Gegenteil zu Tolga, wie du es ja sagst, Ronny, Tolga ist sehr, sehr fest auf seiner Position, glaube ich mal so. Und Michelbrink ist viel mehr am Wandern auf dem Feld, hat auch viel mehr Tempo, wesentlich mehr Tempo, aber macht natürlich das Alter den Unterschied, klar. Aber er hat schon Schwung mit reingebracht, Michelbrink, das war schon auffällig, die beiden, Borge und Michelbrink.
Ja. Worüber ich mich so ein bisschen wundere, und vielleicht ist das wirklich auch eine Platzfrage. Ich meine, man sucht ja immer nach Erklärungen, ne? Also, wenn wir schon mal bei der Einzelkritik sind, die Fehlerquote von Tolschei, die hat mich so ein bisschen überrascht in dem Spiel. Aber vielleicht ist das wirklich der Platz. Ich weiß nicht. Der ist ja darauf angewiesen, als so feiner Techniker, dass der Ball im Grunde Millimeter am Fuß bleibt. Ne? Also so wie der den führt. Und wenn der Platz nicht so mitspielt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nicht unten jetzt auf dem Platz und irgendwie, ich habe da mit dem Ball nicht rumgefuhrwerkt. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie, es sind so Dinge gewesen, wo ich mir denke, das passiert doch normalerweise nicht. Es war so bei Erik Engelhardt so, es war bei Tolschei so. Das sind so Sachen, wo ich mir manchmal so versuche, Erklärungen zu finden, und ich habe noch keine. Wo ich manchmal so denke, was ist denn das?
Du brauchst ja bloß, nimm die, ich sag mal, Chance 1 für Hansa, nach 3 Minuten, glaube ich, wo Kraus auf der Seite durchzieht und spielt quer zum Vogelsammer. Normal auf einem richtigen Platz braucht der Vogelsammer nur den Fuß ranhalten. Aber der holpert dort auch durch die Gegend. Du siehst auch diesen Vogelsammer verzweifelt irgendwie noch dahin kommen an den springenden Ball. Und die zweite Szene, das war, glaube ich, der Lukas Kunze in der zweiten Halbzeit Richtung Südtribüne. Er kriegt den Ball gar nicht. Er läuft, er kriegt den Ball gar nicht unter Kontrolle. Es ist nur so ein Hüpfen, Springen dieses Balles. Er versucht dann noch einen Querpass. Der hüpft genauso zu seinen Kollegen. Die stochern dort alle rum. Und da kannst du wirklich sagen, das ist eine Platzsache. Also, das ist in einigen Szenen. Wir von uns oben, wir sehen es ja ganz gut. Du hast viele diese Flecken, sage ich mal. Das sind ja Vertiefungen. Keine riesen Löcher, aber das zieht sich quer über diesen ganzen Rasen. Und bei einigen Pässen siehst du, wie der Ball einfach anfängt zu hüpfen, zu hüpfen, zu hüpfen.
Also ich fand dieser Platz bei uns, also die Strafräume, gerade die Strafräume. Ja, ich weiß auch nicht, ob man da irgendwas machen kann. Ich meine, da ist ja kein Grashalm mehr. Und man hat, und richtig massiv hat man es gesehen, wo der Platz vor Spielbeginn gewässert wurde. Da war ja ein See. Also das Wasser ist ja gar nicht abgelaufen. Also ich weiß nicht, was das ist. Das ist, muss ja alles irgendwie fest sein und hucklig. Da muss es doch irgendwie eine Lösung geben. Oder man muss doch mal irgendwie jeweils 30 Quadratmeter Rollrasen kaufen und da mal irgendwie jetzt, wir haben ja jetzt mal 2 Wochen kein Heimspiel, dass man da einfach mal zumindest in den Strafräumen irgendwie so auf Höhe, also mittig sozusagen in der Breite vom 5-Meter-Raum da mal neuen Rasen verlegt, weil das ist ja unglaublich, das geht gar nicht. Mir ist auch diese Szene aufgefallen mit Kraus auf Vogelsammer. Davon abgesehen, dass der Pass jetzt trotzdem schlecht war, weil er einfach in den Rücken gespielt war, da wäre der Vogelsammer, glaube ich, auch bei gutem Platz nicht mehr hingekommen, aber man sieht auch dort, wie der Ball dort hoppelt, ja. Also.
Ja, das vor allen Dingen, man muss ja auch dazu sagen, es kommt jetzt Frühling, es wird warm. Mir muss doch keiner erzählen, dass in 3 Wochen grün ist im Strafraum. Woher soll denn das kommen? Da ist ja wahrscheinlich gar keine einzige Wurzel mehr aktiv da drin. Das ist ja nur erdreich noch. Also.
Ja, ich hoffe. Ja. Also die haben ja die Woche den Trainingsplatz abgetragen in der Parzellenstraße. Da hatte ich aber so eine Hoffnung, dass da vorher einer geguckt hat und gesagt hat, guck mal hier, die 3 Stückchen sind doch noch in Ordnung da. Ja, die so irgendwie am Seitenaus Mittellinie irgendwie liegen und dann die vorsichtig rausgeschippt haben und das vielleicht irgendwie verwenden können, weil sonst ist natürlich auch Rollrasen trotzdem teuer. Aber ich glaube, also ich meine, es kann ja nicht daran scheitern, unser sportlicher Erfolg, dass wir nicht in der Lage sind, da irgendwie wenigstens unsere Strafräume irgendwie mit einem ordentlichen Rasen auszulegen. Und wie gesagt, jetzt sind 2 Wochen Zeit, dadurch, dass wir spielen jetzt auswärts, dann ist Landespokal, das muss doch jetzt mal möglich sein, sogar 3 Wochen, bis wir das nächste Heimspiel haben, und da muss doch jetzt mal was passieren dort an der Stelle. Hm. Also für uns selbst, Es ist ja nicht so, dass wir sind ja die Flachpässchen spielen können.
Ja.
Eigentlich.
Ja. Bin mal gespannt auf den Platz in Aachen.
der soll ähnlich schlecht sein. Also wie gesagt, ich habe diesen 4:3 Podcast gehört, wo das so ein bisschen Thema war. Und da sagte einer, die sagten dann so, ja, im Osten war es ja jetzt besonders kalt, hat das alles ein bisschen länger gedauert. Und dann sagte einer von den dreien, sagte eben auch, ja, aber ich war letztens in Aachen, das ist auch eine Katastrophe.
Das ist schon seit Monaten Thema in Aachen. Ich habe das auch mal mitbekommen. Da diskutieren die auch schon mindestens ein halbes Jahr. Also selbst Ende Sommer, beginnender Herbst haben die da in Aachen auch schon diskutiert.
Also einziges,
aber es ist ja ein Thema. Ja. Wenn du eine spielstarke Mannschaft bist und wenn du solche Spieler hast, die das brauchen, die auch, dann ist das natürlich ein Thema. Wenn du so eine Kämpfertruppe bist, dann ist das egal. Ja. Aber sowas, wir sind ja im Grunde genommen auf eine sehr gute Spielfläche auch angewiesen.
Aber ausgerechnet der MSV Duisburg hat sich einen neuen Rasen verlegt. Der ist, glaube ich, sehr frisch. Ich weiß gar nicht jetzt, ob das jetzt überhaupt das erste Spiel war auf dem neuen Rasen oder ob die jetzt schon das vor ein paar Wochen gemacht haben, aber da ist irgendwie wohl ein neuer Rasen. Ja.
Ja. Guck mal an. Also wie gesagt, das Spiel gestern, muss ich sagen, haben die schon gut gemacht. Also los wirst du die nicht. Also die sind immer noch absolut in der Verlosung, wie auch alle anderen. Also auch ich hatte ja vor 2 Folgen, glaube ich, schon mal die leise Hoffnung geäußert, dass sich Essen verabschiedet, aber
auch nicht.
Auch nicht. Ne? Also das wird, und es kommen ja sogar noch mehr dazu, muss man ja sagen. 1860 ist jetzt plötzlich dran. Überleg dir das mal, 1860.
Fünf Siege in Folge, die haben 18 Punkte in der Rückrunde geholt. Und man muss ja echt sagen, es gibt an diesem Spieltag 2 Verlierer. Das sind wir und Hansa.
Die haben beide in Cottbus gespielt, genau.
Die haben beide in Cottbus gespielt. Das sind die Verlierer des Spieltags, ja.
Ja.
Tja, so ist es.
Also taktieren geht nicht. Das muss man, glaube ich, ad acta legen, verwalten, irgendwie Vorsprung verwalten oder so. Vergiss es. Also das mag vielleicht schon mal eine Saison gegeben haben, wo du damit durchgekommen bist und so, aber die Saison, Wir haben noch schöne Spiele, das muss man ja sagen. Wir haben noch schöne direkte Duelle. Da ist noch wirklich für uns alles drin. Aber ich glaube, wenn man in jedes direkte Duell so geht, bloß nicht verlieren, das geht nicht gut.
Nein, also das zeigt ja, wo wir gerade das Beispiel MSV Duisburg hatten. Also das ein MSV, das muss man denen ja wirklich lassen, dass die sich in ihrer Art und Weise auf ihren Gegner einstellen und umstellen können. Also die spielen ja bei uns in Cottbus erstmal schlecht, dann können die den Hebel umlegen und machen totalen Druck. Und wenn man dann eben dieses Spiel gegen den SC Verl gesehen hat, wo die ja mit einer ganz anderen Art und Weise, also wo die ja plötzlich als diese Treten, Kratzen, Kloppen, Truppe auftreten, da plötzlich eine ganz andere Art und Weise an den Tag legen, wo die sagen, okay, das ist das, was gegen Verl funktioniert. Und gestern gegen Saarbrücken spielen die das ja nicht. Da spielen die einen ganz anderen Fußball, da spielen die einen guten Fußball. Und das ist, gut, verlieren die auch zwischendurch immer mal, ne, oder gewinnen halt nicht gegen Havelse. Das passiert halt auch. Aber trotzdem ist das schon beeindruckend, wie viele Facetten die bieten können, zumindest auf einige Gegner zugeschnitten.
Ja. Aber das ist halt bei der 3-Punkte-Regel so. Verlierst du 1, gewinnst du 1, hast du 3 Punkte. Spielst du unentschieden, hast nicht verloren, hast 2 Punkte.
Ne? Genau. Das ist halt der Unterschied. Die Diskussion gab es jetzt auch. Also wenn du jetzt einfach das Verl und das Hansa-Spiel nimmst, sagst du beide 0-0. Wie wäre es sozusagen, 1 gewinnst du, 1 verlierst du? Man hätte einen Punkt mehr.
Ja.
Und jetzt können wir noch sagen, gegen wen hätten wir lieber gewonnen und gegen wen lieber verloren. Ja, und dann sagt man ja jetzt, okay, dann wäre natürlich einer von den beiden auch dicker in der Verlosung da oben drin, ne? Also denen jetzt auch 2 Punkte fehlen.
Ja. Ja.
Also es ist echt, also wir haben echt, also so eine Woche hatten wir noch nie, oder? Seit wir das Sandor-Dreieck machen. Ich meine, selbst wo wir in Wiesbaden verloren haben, war das ja irgendwie so ein Spieltag, wo du sagst, ja, irgendwie ist jetzt, okay, rote Karte, alles irgendwie blöd gelaufen, moralisch aber ein gutes Spiel gemacht und dann war, glaube ich, an dem Spieltag gar nicht so viel passiert.
Genau, der Rest hat, glaube ich, auch verloren dann. Ne?
Und heute sitzen wir das erste Mal da und sagen irgendwie, das war irgendwie nicht unser Wochenende.
Ja. Ah, es ist jetzt, ne, also ich sag mal so, du hast zwei Spitzenspiele gehabt unter der Woche. Das war eine schwere englische Woche. Bist am Ende rausgegangen ohne Niederlage mit 5 Punkten. Da ist auch okay. Ne? Es ist jetzt ja nicht so, dass man jetzt Krise oder irgendwas, das muss man auch klarstellen. Es ist, glaube ich, eher so, also was es bei mir ist, ist es so ein bisschen die Ratlosigkeit, weil ich hatte halt einen ganz anderen Auftritt gegen Rostock erwartet. Also das ist ja sowieso immer, man wer was erwartet, wird meistens enttäuscht. Aber ich hatte halt so gedacht, nach dieser zweiten Halbzeit in Stuttgart, oh, das wird so ein geiles Spiel gegen Rostock. Wir werden da so ein Ding abbrennen zu Hause vor eigenem Publikum. Und das heißt ja nicht, dass wir 4-0 gegen Rostock gewonnen hätten oder so, ne? Aber einfach so vom Spielverlauf, von dem, wie wir uns so auf dem Platz verhalten und so, da hatte ich halt so ein bisschen was anderes erwartet. Das ist jetzt trotzdem nichts irgendwie Fatales passiert oder so, ne? Also, wie gesagt, es ist alles okay. Mhm. Ne? Und am Ende, wenn wir, lass uns jetzt am Freitag in Aachen gewinnen und die Welt ist schön. Ne? Also, das, selbst wenn wir verlieren, ist die Welt ja nicht schlecht. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist es halt irgendwie so. Man sucht halt so selber nach Antworten und findet sie irgendwie nicht. Warum ist das jetzt so komisch gelaufen? Das ist halt so, was einen so ein bisschen ratlos zurücklässt. Also mich zumindest.
Ja, ist ja auch ganz, ganz hohes Niveau, wo wir jetzt mal in Anführungsstrichen jammern. Es ist ja kein Jammern.
Ja.
Wir finden für uns gar keine andere. Wir sind seit 10 Spielen ungeschlagen. Wir sind
Tabellenplatz
2. Aber trotzdem ist, weil dieses Spiel fühlt sich komisch an. Wie gesagt, der Spieltag, das wird immer passieren, dass alle mal gewinnen oder auch drei da oben verlieren. Wir werden uns freuen. Aber es ist dieses Spiel, was man nicht zu fassen bekommt, was man nicht einordnen kann, weil man sagt eigentlich ja sonst, wir dominieren ja den Gegner durch unsere Offensivpower, durch das Anrennen, durch dieses Pressing, durch das Fehlererzeugen. Selbst dieses Pressing fehlt ja bei uns, aber wir haben zu sehr auf die Abwehr gesetzt. Es ist ja auch richtig gewesen irgendwo. Aber wenn du einen Engelhardt da vorne allein auf weiter Flur hast gegen eine 5er, teilweise 8er Kette, dann bist du da verloren im Posten. Das ist so ein bisschen dieses eigentlich unser eigenes Spiel. Der Rest, das passiert ganz normal. 60 wird gewinnen, Duisburg alle. Aber wir kriegen unser Spiel nicht zu greifen so richtig.
Ja. Naja, Pele sagt ja am Ende, die Bank wird es entscheiden. Ja. Und ich denke, vielleicht mal gucken, was sich jetzt tut. Ob er jetzt einfach sagt, komm, jetzt sind wir mutiger. Ja. Ich mach das jetzt einfach. Mal gucken. Oder?
Musst du ja, obwohl wir natürlich jetzt, sag ich mal, in Aachen auch auf eine Mannschaft der Stunde, also gibt's ja einige, aber die gehören definitiv mit dazu, mit den letzten Ergebnissen. In einem großen, vollen, lauten Stadion, also wo auch richtig Atmosphäre sein wird, die uns wahrscheinlich auch nicht freundlich gesonnen sein wird, ja. Also da kommt jetzt viel zusammen und da gilt es zu bestehen. Also da hat jetzt eben auch ein MSV Duisburg vorhin gerade noch gelobt, aber die haben dort nicht bestanden. Ja, oder war es, nee, Essen war es, ne? Also die haben doch letztes da dieses Derby verloren. Ja, genau. Aber das wird schon, das ist ein harter Klotz. Aber auch da habe ich mal wieder recherchiert in den Statistiken und kann sagen, also so wie auch Pele als Energietrainer hat gegen Aachen auch noch nie verloren. Also das ist auch sehr cool. Also es gibt irgendwie, ich glaube, was war das jetzt? Acht Spiele. Ja, genau. Aue hat noch kein, also als Energietrainer, er hat durchaus schon gegen Aachen verloren. Also die waren ja auch lange Viertligist und Pele war ja auch mal bei Viktoria Köln Trainer. Da hat er mal verloren, aber mit Energie 8 Spiele, 5 Siege, 3 Unentschieden und ich glaube auch 2 Auswärtssiege und 2 mal einen Punkt geholt in Aachen. Also das ist das vielleicht, worauf wir sozusagen setzen können, dass Pele auch Alemannia Aachen irgendwie in den Griff kriegt.
Auf der anderen Seite ist das ja wahrscheinlich auch ein Spiel, mit der Atmosphäre, wo wir eigentlich wenig Angst haben müssen. Das ist ja immer diese Zweitmannschaften, das war ja am Dienstag unsere Angst, wenn da nichts los ist im Stadion, Freundschaftsspielatmosphäre, dass da zu wenig, dass das uns zu wenig anzündet. Aber in diesen heißen Duellen, also auch in Essen, in Rostock, was wir ja alles schon gespielt haben in dieser Saison, da ist es uns ja immer gelungen, eine gute Leistung abzurufen und zumindest eine effektive, sagen wir es mal so. Also da, ich glaube, das ist nicht unser Problem. Solche Spiele Das heißt nicht, dass du gewinnst immer, ne? Aber ich glaube, die Motivation und dieses Auftreten in solchen Spielen, also fressen lassen wir uns nicht.
Nein. Glaube ich auch nicht. Und wir haben ja auch einen lautstarken Gästeblock mit. Also das ist ja die berühmte Sonderzugfahrt, ist ja dann am Freitag, ne? Und ja.
Drücken wir die Daumen, dass er pünktlich ankommt. Er fährt auf dem Schienennetz der Deutschen Bahn.
Das muss er auf jeden Fall, genau. Und wahrscheinlich wird er auch nicht überall Vorfahrt haben. Aber ja. es kam vor und das fand ich sehr interessant und auch wieder sehr schön von der Fanszene, die das alles organisiert. Kamen so ein paar Verhaltensregeln raus und ich glaube, das ist jetzt auch nicht irgendwie alltäglich und gewöhnlich, dass die Jungs halt sagen, es wird keine Sticker, keine Schmierereien, Toiletten sauber lassen und so weiter. Das war ein Glasflaschenverbot. Und wer sozusagen gegen diese Regeln verstößt, sozusagen, kann auch mal rausgeschmissen werden. Steht mal schnell auf dem Bahnsteig irgendwo dann wahrscheinlich in, keine Ahnung, im Nirgendwo. Mhm. Ja, so. Ja. Und das fand ich schon mal irgendwie bemerkenswert und fand ich gut. Und kann da nur sagen, Daumen hoch, weil man natürlich auch irgendwie will, dass man nochmal einen Sonderzug kriegt. Ja, und das ist natürlich, dann muss man sich auch benehmen und fand das auch schön, dass man das Gefühl hat, dass die Fans irgendwie mit eigenen Ordnern da auch drauf achten. Ja.
Ja. Und bitte auch nicht die Notbremse ziehen, auch nicht aus Spaß. Das kann dann ewig dauern, bis das Ding dann wieder fährt. Ja, Männer, wir haben das Aachen-Spiel, fangen wir ja gerade schon an zu besprechen. Wir haben ja auch 10 Spiele. Das ist jetzt wirklich, jetzt biegen wir ein. Ne? Also das wird jetzt immer weniger. Das sind natürlich nur ordentlich Punkte bei der 3-Punkte-Regel. Also ne, 30 Punkte sind zu vergeben. Das klingt Wahnsinn. Wahnsinnig viel. Ne? Aber am Ende des Tages sind es halt nur noch wirklich 10 Spiele. Wir sind mittendrin im März und im Mai ist der Spaß vorbei.
Ja.
Schneller als ich dachte.
Das ist,
und ich habe heute.
Ist einem gar nicht bewusst.
Ich habe diesen, viele kennen ihn ja auch, diesen Vlogger, Stadionvlogger von Hansa Rostock, den Max, der mit seinen Jungs immer unterwegs ist. Den habe ich heute auch schon ehrlich gesagt gelauert auf seinen Vlog heute, der da kam.
Ich auch.
Weil die Jungs machen echt Spaß. Das sind wirklich coole, ehrliche, sympathische Fußballfans, die Hansa total unterstützen, begleiten überall hin. Und die auch schon mehrfach in Cottbus waren. Aber was ich hervorheben muss, total faire, ehrliche Berichte. Da wird mit dem Gegner ganz normal umgegangen. Da wird auch von der Geschichte was erklärt, vom Umfeld. Die waren bei uns ja auch im Spreewald Gurken essen und Gurkenradler trinken. Total sympathisch. Also nicht nur radeln und pöbeln, sondern auswärts fahren, bisschen von der Umgebung, Gegner einschätzen und so weiter. Und wirklich sehr, sehr faire Berichte. Aber bei denen merkte man auch nach Spielschluss, die sind ja nach Hause gefahren über Zug, Auto, Bus, keine Ahnung, wie viele Stunden die unterwegs waren. Aber für die war das gefühlt doch eher so, sein Bruder Alvin, der hat ja schon fast abgehakt mit Thema Aufstieg. Das fand ich sehr überraschend, aber die haben es doch eher als Niederlage gesehen als wir, sage ich mal. Die haben zwar auch gesagt, okay, Punkt, wenigstens nicht verloren, aber Cottbus bleibt immer auf 6 Punkte weg. Also die haben es wohl, glaube ich, negativer wahrgenommen als wir. Also die sind vielleicht auch fest mit einem Sieg ausgegangen bei uns hier in Cottbus. Und dass sie dann richtig mitmischen, wie sie es gesagt haben. Aber wie sagte dann Max in Halbzeit 2 auch in seinem Vlog, sagt er, die Halbzeit so taumelt so vor sich hin, hat er absolut recht. Falls Max uns hört und Bruder Alvin, beste Grüße vom Sandower Dreieck. Ihr macht das echt top, wirklich sehr sympathisch, sehr fair. Klasse Sendung.
Ja, also auch von mir Grüße an die Combo. Also sind ja auch immer noch so ein paar andere lustige Protagonisten dabei. Es ist immer sehr schön sozusagen, was das für eine Combo ist. Und fand das auch sehr, sehr toll. Also wie die sozusagen trotz aller Rivalität das einfach sozusagen runterbrechen auf dieses, sag ich mal, normale Fußballfan-Sein, sozusagen auf die spielerische Qualität. Also die haben ja schon auch hohes Lob für Energie gehabt, wünschen uns auch viel Glück, ja, also sicherlich nicht mehr als ihrem eigenen Verein, was ja völlig nachvollziehbar ist.
Das ist normal.
Ja. Skurkenradler hätte ich dir nicht empfohlen, wenn sie mich da vorher gefragt hätten. Ja, das ist
das
schon.
Haben wir in Berlin dann noch stehen lassen.
Ja, genau. Das ist schon eine eigenartige Mischung, ja. Dass man sozusagen im Spreewald schon versucht, irgendwie aus Gurken irgendwie alles zu machen. Ja, und da gibt's einfach auch so ein paar Sachen, die funktionieren vielleicht nicht so gut oder ist Geschmackssache. Nein, aber ich habe das auch heute, ich habe auch wie Ulf du drauf gewartet und dann gesehen, okay, das ist über 30 Minuten, verdammt, wann ziehe ich mir das rein? Aber ich habe es hingekriegt noch, ja, genau. Also super, super Sache und Grüße auch von mir und Sandor Dreieck.
Ronny, hat mich neugierig gemacht.
Jetzt muss definitiv. Ich mir
das auch noch ist wirklich,
das kannst du dir angucken, es macht wirklich Spaß. Es ist gute Unterhaltung. Ja. Und einfach nette, faire
sehr
Fans.
Fair,
so wie wir es ja auch sind. Wir würden ja auch, lustig ist halt, so wie wir nach Rostock fahren, fahren die halt nach Cottbus und sagen, verdammt, jetzt fahren wir hier durch die Fans durch und dann Parkplatz und jetzt müssen wir ja aussteigen. Wir haben eine Parkkarte, aber dann war das ja außerhalb dort der eine Parkplatz da Richtung rote Karte. Und dann so, verdammt, jetzt müssen wir da durchlaufen, weißt du, so. Und wo du sagst, so, ja, das passiert euch doch nicht, Jungs, weißt du, also da passiert doch nichts. Und die haben natürlich ein völlig anderes, eine völlig andere Wahrnehmung, so wie es uns gehen würde, wenn wir jetzt, keine Ahnung, 300 Meter vom Ostseestadion weg parken würden und wir müssten jetzt da irgendwie durchlaufen, ja, da würden wir auch sagen, verdammt.
So. Ja. Ja, aber generell muss man dazu sagen, das fand ich sehr schön, muss ich echt, also hätte ich so nicht erwartet, aber war sehr angenehm, die Atmosphäre im Stadion. Also keine Zündelei, keine großen übermäßigen Aggressionen auch hinterher, also zumindest, ich habe jetzt nicht den Polizeibericht hier gelesen oder irgendwas, aber es stand nirgendwo jetzt irgendwie auffällig, dass da irgendwas passiert wäre, auch der Abmarsch. Ich habe dann auch mal den Blick, wenn wir zu unserem Parkplatz gehen, auf dem Stadtring da oben, die Polizeiwagen, die haben alle noch da gestanden, da war nicht irgendwie Alarm, wir müssen jetzt hier weg und hinterher, da ist irgendwas in der Innenstadt oder Richtung Bahnhof oder so, sondern die haben alle da oben gestanden, geparkt, in ihren Autos gesessen, ganz entspannt nach dem Spiel. Also da auch der Abmarsch scheint absolut friedlich gewesen zu sein. Und ich fand das auch schön, dass diesmal überhaupt keine Zündelei im Stadion war, gar nichts irgendwie. Also das war mal sehr angenehm.
Absolut. Also ich glaube sozusagen, das ist auch so in den Fanszenen heutzutage, die so auch oft gescholtenen, ich glaube, da gibt es auch eine ganz feste Bindung mittlerweile und sage ich mal auch eine Diskussionskultur zwischen Fanszenen und den Vereinen. Und ich glaube schon, dass dort auch die Leute, die dort das Sagen haben, auch ein Fingerspitzengefühl haben und nicht einfach immer nur dumm irgendwie dann sagen, heute muss irgendwie gezündelt werden. Also ich würde das jetzt nicht für den Rest der Saison ausschließen, aber ich glaube, die wissen auch ganz genau, wann sozusagen der Kicker von dem DFB oder Polizei oder so weiter größer ist und wann kleiner und wann man das vielleicht mal lässt. Also es war in Aue schon der Fall gewesen, wo man dachte, okay, gut, dass da wurde nicht gezündelt. Da hatten wir irgendwie ein Spruchband halt gebracht, das irgendwie eskaliert ist. Jetzt hat Hansa mal ein Spruchband gebracht, fand ich jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch.
Also da wäre, glaube ich, nichts eskaliert.
Nee. Nein, es war eher, jeder hat sich so im Block gefragt. Also es war groß und gut zu lesen, das muss man denen lassen. Es war ordentlich gemalt. Ja.
Ja.
Aber der Spruch fand ich so, da dachte ich so, naja, also jetzt irgendwie in der Ultra-Szene vorzuwerfen, dass er Lieder kopiert. Da dachte ich so, zeig mir die Ultragruppe, die das noch nie gemacht hat. Also die gibt's, glaube ich, nicht. Ja, also jeder kupfert doch von jedem ab. Und zum Schluss wird abgekupfert von, keine Ahnung, von den Beatles, Rod Stewart und Petra Zieger. Ja, also das ist ja das, was man dann auch ins Stadion bringt.
Ja, ich fand eher bemerkenswert, dass man sich für den Spruch so viel Arbeit gemacht hat.
Aber mir wurde schon gesagt, ich verstehe das nicht, aber ich bin jetzt auch nicht Ultra. Irgendwie. Ja. Und das hat schon irgendwie seine Bewandtnis. Und die Leute, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich kann sagen, meine Sticker, die habe ich selbst gemacht. Und die gibt's, glaube ich, kein zweites Mal. Und wenn ich sowas sehe, dann mache ich Spruchbänder.
Ja. Ja, Männer, es hat mich eine Sache ein bisschen gewundert. Vorm Spiel, trauriger Anlass. Das hat sicherlich jeder mitbekommen. In dieser Woche ist der Georg Koch verstorben, der bei uns auch eine Saison gespielt hat beim FC Energie. Mich hat es ein bisschen gewundert, warum man vor dem Spiel da nichts dazu gesagt hat, warum es da keine Schweigeminute gegeben hat oder zumindest irgendwie mal eine kurze Ansprache, irgendwas. Das fand ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob es eine Bewandtnis oder vielleicht hat das einfach vergessen worden. Es kann ja auch manchmal passieren, dass sowas einfach durchrutscht bei so einem Derby. Ja, will ja gar niemanden einen großen Vorwurf machen, aber das ist mir aufgefallen, ja, weil ich so dachte, Mensch, Georg, der hat immerhin in der zweiten Liga für uns gespielt, war Stammtorwart, war nicht irgendwie Tribünengast oder sowas, sondern war wirklich jemand, man kann jetzt nicht sagen, dass er große Spuren in Cottbus hinterlassen hätte. Da waren sicherlich andere Vereine, ne, wie Duisburg oder wie Düsseldorf, wo er gespielt hat. Ne, das sicher, aber war ja bei uns auch schon ein Name.
Na, ich wurde auch von etlichen Leuten gefragt nach dem Spiel, die dann auch, ich weiß nicht, warum sie mich gefragt haben, aber die auch ja so ein bisschen enttäuscht waren, dass da gar nichts gekommen ist. Zumindest hätte man mal eine Erwähnung oder mal kurz eine Geschichte, irgendwas, so dieses, aber dass man gar nichts erwähnt, ist nicht so gut angekommen draußen bei vielen Leuten. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob man es verschlafen hat oder ich hoffe es nicht. Oder vielleicht kommt da was im nächsten Heimspiel noch. Das kam draußen nicht so gut an.
Ja. Also der Club hat, der Social Media mäßig hatten sie ja was gemacht, das habe ich auch gesehen. Also da kam schon was, das war auch okay, aber ich finde, sowas gehört auch immer ins Stadion. Ja, weil das ist der Ort.
Es gibt auch Generationen im Stadion, sag mal, die mit Social Media nur gar nichts zu tun haben, so wie ich es jetzt zum Beispiel auch. Klar, ich krieg's mit. Aber ich sag mal, diese ganze Generation, mein Vater, der ist 84, der hat nichts mit Social Media zu tun und der hätte sicherlich auch mal ein paar Worte dann gerne gehört Richtung Georg Koch oder andere, sag mal, Westtribüne, brauchen wir bloß gucken. Es wäre schon mal gut gewesen.
Ja.
Ja, ist nur leider durch. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt, wenn man das jetzt in 3 Wochen zu einem nächsten Heimspiel macht, dann ist das Thema wohl durch. Also ich schätze, das war keine Absicht, das wurde wahrscheinlich einfach irgendwie in der Hektik der ganzen Vorbereitung.
Das kann sein.
Gab sicherlich eine ganz, ganz große Sicherheitskonferenz vor dem Spiel, da wurde das wahrscheinlich einfach irgendwie vergessen. Ist schade, ist wahrscheinlich ein Fehler. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe das ja auch mitgekriegt am Mittwoch und hatte das auch jetzt zum Samstag auch völlig verdrängt. Und mir ist das erst wieder ins Bewusstsein geraten, als ich die Bilder sah im Fernsehen dann aus Düsseldorf und aus Duisburg, die darauf eingegangen sind. Genau, und ansonsten Georg Koch, also er hätte fast Legendenstatus gehabt, weil er war ja bei uns in der Saison in dem Tor, im Tor, wo wir fast aufgestiegen sind, wo wir dann mit dem schlechteren Torverhältnis gegenüber Mainz 05 es nicht geschafft haben. Ja. Ansonsten wäre der ja, sag ich mal, ein Aufstiegstorwart gewesen. Der war ja ein Typ, das wusste man ja vorher. Ich kann mich noch dran erinnern, fand das auch sehr schön. Auf der Pinnwand hat es einer auch sehr treffend geschrieben, wo er sagte, als Georg Koch zur Energie Cottbus kam, hatte man das Gefühl, jetzt sind wir eine Nummer in Deutschland. Mhm. Weil das war einfach, keine Ahnung, glaube ich, selbst in der Bundesliga in den 3 Jahren davor oder so weiter, oder beziehungsweise die Phase davor, war das undenkbar, dass so eine Legende, also so ein Torwart, den jeder in Deutschland kennt, dass so ein Spieler zu Energie Cottbus kommt. Das war damals irgendwie absolut, sag ich mal, ein neues Level, auf das der Verein plötzlich kam. Ähnlich war es mit seinem Kumpel, das war ja, glaube ich, auch parallel mit Markus Anfang.
Markus Anfang, ja.
Genau, die waren ja beide so parallel, glaube ich, da. Ne? Mhm. Und das waren so Spieler, wo man das erste Mal gedacht hat, ey, wir sind offenbar eine Nummer in Deutschland. Mhm. Ja.
Also, ja. Ich fand, dass die hatten ja so eine schöne Reportage und ich habe dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht und mich an ihn erinnert. Da war ja diese, was war das, Busfahrerin, habt ihr das gesehen? Oder war das, ich weiß gar nicht, es war eine Frau?
Doch, ja.
Es war die Busfahrerin, genau. Ne? Die war doch.
Ich weiß gar nicht, da diese ältere Dame da.
Die ältere Dame. Und die dann irgendwie meinte, der hätte sie hochgehoben und hätte sich so mit ihr gefreut und so. Und sie hat geschildert, das war so ein Riesenkerl und so war es auch. Und genau da dachte ich so, ja, so war der. Ja, also der war ein ganz zugänglicher, witziger Typ. Also ich muss sagen, wie gesagt, es war nur eine Saison. Dadurch, dass wir halt nicht aufgestiegen sind, war das dann kein längeres Engagement in Cottbus. Aber ich fand ihn sehr sympathisch. Also ich habe schöne Erinnerungen an Georg Koch aus der Zeit. Und er war wirklich zugänglich, volksnah, war ein ganz, ganz normaler Typ. Trotz seiner großen Geschichte, die er schon mit nach Cottbus gebracht hatte, fand ich damals war sehr sympathisch und traurig. Also es ist wirklich traurige Sache, dass er so früh gehen musste jetzt. Das ist wirklich, und ich habe auch die Bilder gestern, wie gesagt, in dem Spiel gesehen von von Duisburg, von Dietmar Hirsch, der wirklich sehr, sehr angefasst war, die sich ja auch wirklich gut kannten als Freunde. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass er diesen Sieg gestern auch dem Georg Koch gewidmet hat und auch selber sehr emotional war. Also der war ein Kumpeltyp, muss man wirklich sagen. Also war ein netter Kerl.
Das war, glaube ich, schon immer so einer, der jetzt irgendwie nicht irgendwie sozusagen irgendwie in diesen, sag ich mal, Fußballprofisphären irgendwie unterwegs war, sondern das war wirklich ein ganz bodenständiger Typ gewesen, der glaube ich, auch sozusagen wahrscheinlich auch jeden Spaß mitgemacht hat und jetzt nicht der war, der irgendwie gesagt hat, also ich achte jetzt hier durchweg 24 Stunden auf meine Ernährung oder so, ne, sondern der hat wahrscheinlich auch Party gemacht. An was ich mich erinnern kann bei Georg Koch ist, damals gab es ja auch schon wie seit 1997 halt die Pinnwand. Und ich kann mich daran erinnern, dass, als Georg Koch zu uns gewechselt ist, eine Userin, jetzt überlege ich nämlich gerade, ob das vielleicht diese ominöse Busfahrerin war. Es gab eine Userin, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, die hat dann irgendwie so 1-2 Jahre bei uns auf der Pinnwand geschrieben und war dann immer mit dabei und war dann Energiefan, weil sie totaler Georg Koch-Fan war. Also die war aus Düsseldorf. Hat auch sozusagen immer geschrieben und dann gab es immer so über alle möglichen Sachen, war sofort bei uns irgendwie so in dieser Community drin und hat dann aber auch immer gesagt, also sie ist Düsseldorferin und wegen Georg Koch und hat dann Energie die Daumen gedrückt, blieb dann, glaube ich, nachdem Georg Koch weg war, auch noch ungefähr so ein Jahr vielleicht oder so. Aber dann war sie auch irgendwie wahrscheinlich wieder, hat sie den Georg Koch weiterverfolgt. Das ist so ich sage mal, heutzutage ist das ja total normal, dass Leute sozusagen eher einem Fußballprofi folgen als irgendwie einem Verein, Und wenn ein Haaland von Dortmund zu Man City wechselt, dann verliert eben Dortmund mal 200.000 Follower bei Instagram. Das habe ich damals mitgekriegt. Und da sagt man, heutzutage ist das so, dass die Leute sagen, okay, das ist mein Star und dann da, wo der spielt, da bin ich Fan. Damals war das noch eher selten gewesen, genau. Ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß. Und als ich nämlich diesen Bericht doch gesehen habe mit dieser Busfahrerin, da habe ich gedacht, verdammt, das ist die vielleicht.
Jetzt, wo du gesagt hast, mit Düsseldorf, da ist es mir auch wieder. Ich weiß, ich habe auch überlegt, den Nicknamen, aber mir fällt es nicht ein. Ich weiß aber,
Düsseldorf,
das hat mir immer wieder betont, fast in jedem Beitrag, damit es auch jeder weiß.
Ja, genau. Ja. Das werden wir nächste Woche auflösen. Ja. Also irgendjemand auf der Pinnwand erinnert sich 100%.
Fußball-Mafia, wenn du dir zuguckst oder du wirst es ja machen, dann kramen wir mal in deinem Archiv.
Ja, aber Georg Koch, das war so einer, der hätte in seiner Freizeit auch bei den Toten Hosen spielen können. Also hätte da auch gut reingepasst, so von seinem Typ her. Und ja, das ist ja das, was man heute nicht mehr hat. Also diese Typen, so wie Koch oder wie Basler, die auch mal einen über den Durst getrunken haben und trotzdem gestandene Profis waren, das sind eben so Spielergenerationen, die sind ausgestorben. Ja. Also das gibt's heute nicht mehr. Aber es liegt auch daran, dass der Fußball sich so verändert hat. Viel athletischer geworden, er verlangt viel mehr von den einzelnen Spielern, bis runter jetzt ja auch in die dritte, vierte Liga. Du könntest mit dem Lebenswandel von einigen von damals kannst du heute da nicht mehr mithalten. Das wäre unmöglich.
Wobei ich das letztens, wo du das gerade angesprochen hast mit der Athletik, da hat sich ja Pele Wollitz auch letztens dazu geäußert, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass eben nur noch Wert auf sowas gelegt wird. Also es geht nur noch irgendwie um Körper, Schnelligkeit und so weiter und diese ganzen Bolzplatz-Sachen, also da geht es gar nicht mal irgendwie um eine Bundesliga oder so, sondern wirklich um den internationalen Fußball, dass da überhaupt kein Wert mehr drauf gelegt wird und dass das eben total schade ist und dass dieser Fußball einfach auch so austauschbar ist, dass du, wenn du jetzt Champions League guckst, dann sitzt du ja teilweise da und denkst, die rennen, 90 Minuten ist das nur Sprint, Sprint, Sprint und gar keine irgendwie so eine Kopfidee mehr, wo du sagst, so diese kleinen Kniffe und Tricks und ich verarsche mal den Gegner, das ist echt selten geworden. Das ist wirklich schade. Ja. Und ich bin immer noch froh, deswegen feiert man natürlich so einen Typen wie Tolkay Shigerchi, weil man sagt, das ist ja das, warum man ins Stadion geht, weil das Spaß macht, ihm beim Kicken zuzugucken. Und ich finde auch noch, dass dieser Teamgeist, also zum Beispiel, wenn ich erinnere mich da an unsere Regionalliga-Aufstiegssaison, wo wir hier unseren Partykapitän Phil Hallbauer damals hatten, das hat mich total gefreut, dass die Jungs da irgendwie schon immer noch irgendwie einen Kasten Bier dann irgendwie in der Kabine hatten. Weil das war ja auch mal, das war ja mal richtig weg gewesen. Und da kann ich mich auch dran erinnern, dass es gab irgendwann mal so ein Fan-Treffen, das war noch, glaube ich, da so unter Stefan Krämer die Mannschaft, so mit Tusche und so weiter. Da gab es irgendwann mal so ein Fan-Treffen auf dem Vorplatz. So, wir machen den Grill an und dann kam die Mannschaft. Ja, da haben sie da irgendwie gestanden. Dann haben sie, glaube ich, vom Grill, also so eine Wurst und irgendwie so ein durchwachsenes Steak nicht genommen. Ein Bier haben sie ja nicht genommen, glaube ich, so maximal ein Radler. Und dann waren die auch wieder weg. Und dann war ich damals, weiß ich noch, war ich sehr enttäuscht. Ja? So, und dann war ich jetzt wieder glücklich, als ich dann mal, wie gesagt, in unserer Aufstiegssaison, da gab es ja dann diese Kabinenvideos vom Auswärtsspiel beim BFC, wo wir nicht wegkamen. Aber da hast du gesagt, Mensch, jetzt ist der Fußball wieder in Ordnung. Die Jungs sozusagen, die haben wieder Spaß, die feiern einen Sieg und die feiern den gemeinsam. Das hat mich gefreut, dass das wenigstens wieder da ist, ja. Also zumindest auf unserem Niveau.
Ja. Ja. Aber es scheint ja jetzt auch noch so ein bisschen. Also ich weiß nicht, erinnert, das war ja neulich jetzt erst die Frage, hat er noch zu Meckes? Oh, na, vielleicht heute.
Ja, genau. Nee, diesmal nicht. Das war nach dem Stuttgart-Spiel.
Ja, weil sie da geblieben sind.
Und nach dem Ausspiel hat er aber gesagt, ja, heute noch Meckes.
Ja, genau.
Das ist doch sympathisch und das will man doch.
Ja,
nicht, man will nicht nur Maschinen auf dem Platz. Genau. Ja,
das irgendwie ist das Allerwichtigste. Aber das gilt ja nicht nur für Fußballmannschaften. Also wenn du Erfolg haben willst, dann musst du Spaß im Team haben. Also die Leute müssen natürlich den Spaß aus dem gemeinsamen Erfolg ziehen, nicht aus dem Halligalli. Ne? Also nicht, dass wir sind hier alle Kumpel und es ist völlig egal, wie wir spielen und so. Das nicht. Ne? Aber aus dem Erfolg gemeinsam Spaß zu ziehen und gemeinsam das Gefühl zu haben, ey, wir sind hier alle dran beteiligt, das macht so, das ist so schön. Ne? Mhm. Und das ist ja, das bringt uns ja wieder zurück, das ist ja das, was ich als Gefühl nach dem Stuttgart-Spiel hatte. Mhm. Wie die da raus sind, wie die sich gefreut haben. Und deswegen war ich so vor dem Rostock-Spiel. Yeah, es wird ein geiles Derby. Na, okay, fangen wir nicht wieder von vorne. Wäre jetzt genau die Schleife, wo man den Podcast jetzt von vorne starten könnte. Also wenn ihr Lust habt, dann jetzt.
No.
Das ist halt, ja, es ist wie es ist.
Du hattest ja letzte Woche auch noch gesagt nach dem Stuttgart-Spiel oder in dem Podcast, du möchtest mal wissen, was abends an der Bar noch passiert ist. Da sind wir bei dem Thema wieder. Und ich denke mal, da wird viele Wollets auch mal locker drüber geguckt haben nach so einem Sieg da auswärts. Also das nimmt ja auch, das artet ja auch nicht aus. Ich sag mal, ein Trainerteam
auch
einschätzen, ob die Jungs da mal ein Bier trinken, das ist ja überhaupt kein Thema. Und ich denke mal, deswegen wird das auch genehmigt, um auch die Stimmung in dieser Truppe da mitzunehmen.
Ja, ich glaube absolut. Also ich meine, ich glaube, Pedel lässt da sozusagen bei so einen Sachen, also gerade nach dem Sieg in Stuttgart, lässt er die Jungs auch immer an der langen Leine und sagt irgendwie, mach doch heute mal eine Party. Ich meine, das war ja der Punkt, wo man sagt, wir bleiben im Hotel und morgen fliegen wir zurück. Genau. Das ist irgendwie relativ kurz und überschaubar. Und so soll es ja auch sein. Ja. Und was dann, keine Ahnung, dann irgendwie jetzt ab Anpfiff Rostock passiert ist, wie gesagt, das lösen wir wahrscheinlich nie auf. aber gab es schon so eine Sachen, wo ich sage, ich habe ja auch gesagt, ich gehe mit einem guten Gefühl in das Spiel. Und das ist bei mir schon immer schlecht, wenn ich mit gutem Gefühl ins Stadion gehe, geht das auch wirklich meistens schief. Also das, ja gut, Kumpel hatte sein falsches Basecap off oder hatte gar kein Basecap off, der hat auch gleich Schimpfe gekriegt, du bist schuld. Ja, so, sonst hast du doch immer diese Mütze off, wie so ein heute nicht.
Ja. Ja, so, ich bin auch teilschuld, ich hatte die falschen Socken an.
Ja, siehst du, genau. Ich habe auf dem falschen Sitzplatz gesessen. Ich habe eins weiter drüben gesessen, eins weiter an euch dran,
genau,
an Energie FM, weil eine Rostockerin auf unseren Plätzen saß und ich, Gentleman, wollte die Dame nicht, ich setze mich hier rüber. Ja, und dann habe ich so während des Spiels gedacht, scheiße.
Haben alle was gelernt. Es hätte so ein klares 5-0 sein können, wenn alle ein bisschen aufgepasst hätten.
Wenn ich auf meinem Platz gesessen hätte.
Das war das Fanradio von Hansa Rostock. Ich habe mit denen in der Halbzeit mal gequatscht.
Ach so. Okay. Haben die überhaupt geredet? Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die geredet haben.
Doch, ich bin da rüber. Ich sage, Mensch, ihr Fanradio, weil ich vom Equipment her erkennt man das ja so ein bisschen, bin ich ran. Ich sage, Mensch, ihr seid ihr Fanradio? Ja, wer bist du denn? Ich sage, das andere Fanradio.
Ach so.
Dann haben wir kurz gequadert. Okay. Die haben sie natürlich bärisch geärgert. Ich habe sie dann gefragt, Mensch, was wollte der Maxi Kraus da in dieser 35. Minute? Wo wollt ihr denn da hin? Eigentlich, er muss da bloß raufschwarten, das Ding, an Funk vorbei, fertig.
Ja,
aber da hat er... Nee, was sagt Hansa Fanradio? Sagt er zu mir, sagt er, du, der wollte das noch besonders schick hier machen bei euch. Der wollte euch nochmal richtig eins mitgeben.
Schleifregelung, ja. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, was ich mir auch nicht gedacht hätte, muss ich wirklich sagen, Respekt, Maxi Kraus. Das war nicht einfach. Ja. Sicherlich, also dieses Spiel mit den Pfiffen, und ich habe nicht für möglich gehalten, dass er mental das so aufnimmt, und er hat ein Top-Spiel gemacht. Und ich sag mal, ohne Maxi Kraus wäre Rostock an dem Tag auch nur halb so gefährlich gewesen. Also da muss ich wirklich sagen, da ziehe ich mal meinen Hut vor der Performance, die er an den Tag gelegt hat. Weil wir haben ja alle vorher spekuliert, holt er sich irgendwie einen Schnupfen oder eine gelbe Karte, dass er nicht unbedingt spielen muss, ja. Dann muss man das erstmal annehmen. Und da muss man erstmal sagen, okay, ich laufe in Cottbus im Stadion auf und dann zeige ich auch noch eine richtig geile Partie. Also mit allem, was wir aus 2 Jahren Energie Cottbus auch im Positiven kennen. Ja, also was er abgeliefert hat.
Ja.
Er selbst ist ja positiv hergekommen. Ich habe danach ein Interview gesehen, ich glaube Magenta oder wer das war, oder NDR1, keine Ahnung, wo er auch meinte zum Kamerateam dort, jeder Energie Cottbus-Fan wird es mir nicht abnehmen, nicht abkaufen, aber ich bin sehr, sehr gerne wieder nach Cottbus zurückgekommen, sehr gerne in dieses Stadion, sagt er. Klar, ich habe ein anderes Trikot an, aber er hat eine wunderbare Zeit hier in Cottbus gehabt. Ich habe ihn selber auch erlebt bei der Aufstiegsfeier im, ich sag's mal, Mosquito. Ja, der kann gut feiern. Und ich denke mal, er ist ohne Groll hergekommen. Alles andere, was da Rahmenbedingungen damals war, wie das abgelaufen ist, steht auf einem anderen Blatt, aber er ist ohne Groll hergekommen und ich glaube, er hat sich auch einfach gefreut, hier wieder in diesem Stadion spielen zu dürfen. Aber wie TG auch sagte, du musst natürlich vom Kopf her mit so einer Kulisse umgehen, wenn du weißt, jeder Ballkontakt wird gnadenlos weggepfiffen. Oder auch diese schöne Grätsche von King Manu, Halbzeit 1, glaube ich noch, wo ihm
das hat natürlich auch nochmal das Stadion gewährt.
Sehr gut gefallen.
Aber es war ja ein fairer Zweikampf, er hat ihn ja nicht weggegrätscht, war der Ball, aber da merkst du, wie so ein Stadion so anzünden kannst, aber ja, es flackerte nur kurz und dann war wieder Ruhe.
Ja, aber King Manu dachte, glaube ich, in dem Moment, den tackle ich aber auch genau so ins Aus, den Ball, dass ich den Maxi Kraus noch so ein bisschen erwische, dass er sich legt. Ja, weil King Manu wusste auch sozusagen, was das für eine Reaktion im Stadion hervorruft.
Ja, da muss man jetzt mal auch dazu sagen, ne? King Manu macht das vor dem Rostocker Block und der hat letzte Saison noch für Rostock gespielt. Ja, also das ist auch das ist eine. Ja, ein kleines Bonbon. Ja,
aber Maxi Kraus hat sich dann auch nicht hinreißen lassen zu irgendwas. Er hat ihn als normalen Zweikampf genommen, wie in jedem anderen Spiel, glaube ich. Und das war schön zu sehen bei der Trinkpause, die es in Halbzeit 2 dort gab durch eine Verletzung, wie viele Cottbuser, Rostocker Spieler so beieinander standen, abgeklatscht, auf der Schulter. Also sehr, sehr faires Miteinander auf dem Rasen, wünscht er natürlich nicht beim Derby, aber Maxi Kraus hätte auch ein paar Dinge annehmen können und da sonst was draus machen können, hat er nicht gemacht. Also Respekt dafür, dass er dann sein normales Spiel runtergespielt hat und auch wie Thomas sagt, also ein Vogelsammer war für mich ganz schön abgemeldet, auch ein Neidhardt war abgemeldet für mich, zwar wirklich nur diese Nadelstiche, die von Kraus kamen, durch die Hansa hat es ja eigentlich nur durch lange Bälle probiert, wir standen sicher und die haben es immer nur hohe, lange Bälle und dann auf seine Geschwindigkeit gehofft. Und wir haben Gott sei Dank die Abseitsfalle schnell genug auch.
Ja, das war auch noch so
ein Punkt, genau. Da ist er ja fünfmal reingerannt, ungelogen.
Ja.
Also ich hoffe, dass es auch bei dem ganzen Thema Maxi Kraus, jetzt haben wir dreimal gegen ihn gespielt, zweimal war es Karma. Jetzt hat er, ich denke auch, ich hoffe mal, dass jetzt auch dafür alle Ewigkeiten der Deckel irgendwie auf diesem Thema drauf ist. Ja, also das kann man kann man beenden.
Ich muss ja auch, was soll ich sagen, also ich will keine Kollegenschelte betreiben, aber ich habe Obsessionen gesehen. Im Vorfeld rund um dieses Spiel habe ich Maxi Kraus Obsessionen wahrgenommen. Und da dachte ich mir so, oh, das ist ein so großes Thema.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, da wundert man sich schon, dass man irgendwie sagt, kommt jetzt der Papst oder wer kommt denn jetzt eigentlich da? Ach, Maxi Kraus.
Okay. Naja, gut. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben das Thema Energie jetzt gegen Aachen. Was denkt der Männer? Was wird's für ein Spiel? Tegi hat vorhin schon gesagt, das ist eine Mannschaft der Stunde. Das ist natürlich gefährliches Ding.
Also Aachen hat ja null Druck. Die können völlig unbelastet da aufspielen. Ich sag mal, die haben jetzt genug Abstand nach hinten geschaffen. Die hingen ja so ein bisschen definitiv. Immer da noch so in diesem Sog mit drin dort hinten. Genau wie Saarbrücken noch eine Weile. Aber ich glaube, die haben sich alle dort ein bisschen gelöst. Und ich lehne mich auch raus. Alles, was da jetzt im Keller steht, wird da nicht mehr rauskommen. So leid es mir für Aue tut, aber ich sehe da echt kein Land mehr, dass die irgendwie da noch eine Rettungsleine zu greifen bekommen, sehe ich nicht. Tut mir wirklich leid, aber gerade auch dieses Wochenende, wie es oben doch alle gesiegt haben, haben unten die entscheidenden Mannschaften auch gesiegt und da gehört dann eben Aachen dazu, Saarbrücken. Und für Aachen, glaube ich, die haben einfach Spaß. Jetzt kommt Energie Cottbus da mit einer richtig schönen Fanschar. Wie wir vorhin gesagt haben, das Stadion wird voll sein. Die werden einfach nur rausgehen und Spaß haben wollen. Also ich, der Druck, leider, ich sehe ihn bei uns eher auf der Seite.
Ja, müssen wir annehmen. Also,
ja, klar.
Ist uns eine Herausforderung, ja nicht, wie Stuttgart. Uns bleibt ja nicht viel übrig. Ne? Also wir können nur hoffen, also man darf jetzt nicht verzagen. Wir müssen dort auf Sieg spielen. Und das hoffe ich, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir da einfach unsere Performance eben richtig auf den Platz kriegen, was wir können. Und wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen, ne? Also mit dem, wie gesagt, einem Gegner, der es locker sehen kann, der sich gerade auch irgendwie, sag ich mal, in einem Momentum befindet. Wir haben, wie gesagt, vielleicht Pech auf der Sechserposition, dass wir da irgendwie umbauen müssen oder irgendwas interpretieren müssen, neu, ne? Also wissen wir ja alles nicht.
Ja.
Und trotzdem, aber auch das haben wir ja schon nachgewiesen, dass wir das können. Also wie gesagt, ich war vergangene Saison am letzten Auswärtsspiel in Rostock, da bin ich hingefahren, habe ich gesagt, die schießen uns hier aus dem Stadion, ja, mit 5-0. Da war ja genau die Situation, das war viel, viel schlimmer. Ja. Da hat, ich sag mal, selbst im Gästeblock, da hat keiner einen Pfifferling auf Energie gesetzt damals, ja. Und dann haben wir die dort auseinandergenommen. Also da war es ja auch ein hochverdienter 3-1.
Ja.
Also nicht irgendwie glücklich, sondern irgendwie, wir haben Hansa an die Wand gespielt und also möglich ist alles und das ist so die Phrase, es geht halt bei 0-0 los und wir wissen, was wir können und ich hoffe und wie gesagt, was ich schon vorhin am Anfang gesagt habe, wir können uns jetzt wieder einen Puffer erarbeiten, den wir vielleicht irgendwann mal brauchen in irgendeinem Spiel und sagen, heute gucken wir mal, dass die 0 steht, das ist das Wichtigste. Das können wir uns im Moment nicht noch irgendwie jetzt dreimal in Folge da irgendwie erlauben. Also ich hoffe einfach, drück die Daumen und bin einfach mal nicht guter Dinge, weil das geht ja schief.
Ich hoffe, du hast ein schlechtes Gefühl.
Total, total, gut, total.
Das ist dann sehr gut.
Ja. Ich muss noch mal gucken, wie ich das gucken kann, weil ich, da können wir vielleicht noch gleich mal drauf hinweisen, dass ja unser nächstes Sandor Dreieck einen Tag später kommt.
Ja.
Weil wir beide am Montag dann nicht können, Ronny.
Und, nee, wir nehmen am Dienstag nicht so auf. Also wir sind in der nächsten Folge erst am Mittwoch dran. Seht's uns nach. Am Montag ist es nicht möglich.
Mhm. Genau. Und vorher halt auch nicht. Und ich muss erst mal gucken, wie ich das Spiel überhaupt zu sehen kriege. Also das wird auch noch knapp. Ansonsten.
Du bist im Skiurlaub, aber.
Genau. Aber ich fahre mit, ich sag mal, 8 bis 10 Energiefans hin, wir werden schon irgendwie eine Lösung finden.
Das denke ich doch.
In Tschechien irgendwie Energie zu gucken, ja. Das muss irgendwie möglich sein.
Irgendeiner wird dir doch seinen Magenta-TV-Zugang leihen oder so.
Nee, kann ja meinen eigenen nehmen, aber ich weiß nicht, ob da irgendein Geoblocking ist oder sowas. Das weiß ich halt nicht.
Ja, ja.
Ne?
Also. Ja. Kleiner VPN-Server. Ich kenne mich nie aus damit, aber
genau.
Vielleicht hilft sowas.
Ja, irgendwas kriegen wir schon hin. Also, ja.
Wir hatten einen Hörer bei uns dabei, der hat beste Grüße geschickt. Der war gerade auf einer Nilkreuzfahrt, hat auf dem Sonnendeck gelegen, auf dem Nilschiff und hat uns gelauscht. Sind da nochmal so die genialen so Geschichten. Ja, ja, es ist immer schön, wo die Grüße herkommen, was die gerade machen, die Leute. Das ist auch mal das Schöne bei Energiefirmen. Dann aus Vancouver war wieder einer dabei. Aus Kanada, da haben wir einen Stammgast. Der steht jedes Mal die Nacht irgendwann auf oder früh. Es ist herrlich. Nur um wirklich Energie dann mitzubekommen. Das ist schön. Hm?
Ja, genau. In Amerika ist das eigentlich total super. Ich hatte das ja auch mal irgendwann mal im Urlaub und da war Energie auch wie Regionalliga. Und da hatte ich, glaube ich, sogar so einen RBB-Stream, konnte ich in Amerika gucken. Aber da war das so schön Frühstücksfernsehen. Das war eigentlich relativ perfekt. Ja. Das war dann irgendwie so früh um 7 oder so, konntest du sagen, okay, ja, Kaffee im Brühen, jetzt guckst du erstmal ein Energiespiel, ja.
Also wir sprechen uns wieder bei den Anschlusszeiten von der Fußball-WM, ob du das dann immer noch so angenehm findest. Ich habe geguckt, das sind ganz komische Anschlusszeiten. Also wenn ich die Morningshow moderiere bei Radio Cottbus, kann ich Fußball gucken dabei. Das ist dann genau die Zeit.
Das kann durchaus passieren, dass ich da mal eher auf Arbeit gehe.
Ja, das wird so kommen. Ne? Also, wird so kommen, ja. Ja, das sind immer ganz abenteuerliche Anschlusszeiten.
Die Anschlusszeiten ziehen sich ja, glaube ich, über 10, 12, 14 Stunden, glaube ich, an einem Tag. Das ist ja der Irrsinn. Hm.
Ja, ich glaube, die haben versucht, dass die möglichst, also früher war es ja so der Klassiker, ich schneide das alles auf Europa zu, ne, also weil da gucken halt die Leute und so weiter. Und jetzt haben sie es, glaube ich, versucht, dass irgendwie zumindest irgendwie so eine Mannschaft immer dabei ist, wo man sagt, okay, deren Zielgruppe, also irgendwie in Asien oder irgendwie in Arabien oder so in den verschiedenen Zeitzonen, die haben irgendwie eine gute Anschlusszeit. Also ich schätze mal, dass die deutschen Spiele alle irgendwie zu einer christlichen Zeit sind, mitteleuropäische Zeit, dass wir es irgendwie halbwegs gucken können und nicht irgendwie nachts um 3 da irgendwie raus müssen.
Ja,
also glaube ich, also so war, glaube ich, der Plan zumindest da.
Naja, in der Vorrunde geht es vielleicht noch, wenn du die Gruppen hast, aber dann später weißt du ja nicht, hier gegen wen, so, dann wirst du halt wahrscheinlich auch mal so ein komisches Spiel haben.
Ja,
gut. Public Viewing morgens früh um 4. Auf dem alten.
Ja, mal gucken, ob wir mal eine Vorrunde überstehen bei einer WM.
Ja,
mal
gucken.
Aber wir sind in derselben Zeit so eine Ulf wie Südafrika, die sind ja auch dabei, na gucken wir die halt.
Genau, Bafana Bafana.
Genau.
Ja. Schön. Ja gut, Männer, dann sind wir, glaube ich, heute durch. Oder habt ihr noch ein Thema? Irgendwas noch zu besprechen?
Naja, ich hätte jetzt eine Kleinigkeit.
Ja?
Bitte, Ulf?
Sebastian Lemke. Das ist ja
ziemlich. Ja, das wäre auch mein Thema gewesen. Genau. Ja.
Ah, okay, dann los, komm, lass uns da
also das noch Interview hin. Sebastian Lemke fand ich jetzt nochmal sehr interessant, dass er, sag ich mal, auf der einen Seite ja offenbar in der Woche ein bisschen gefrustet war bezüglich der Kommunikation zwischen Energie und der Landesregierung. Fand es aber sehr interessant, dass er jetzt einfach mal ein paar Fakten genannt hat, die ja wieder dem widersprechen, was irgendwie das Land gesagt hat. Und richtig gut fand ich, dass Sebastian Lemke jetzt einfach von seiner Seite her einfach mal einen Schluss oder einen Zwischenstrich ziehen will und sagt, okay, lasst uns jetzt einfach diese Emotionalität raus. Da wird er sicherlich wahrscheinlich jetzt auch mal dem Pele sagen, du äußerst dich jetzt erstmal nicht mehr dazu. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und dass man einfach sagt, okay, lass uns doch jetzt einfach arbeiten und organisieren und über Fakten reden und was ist zu tun, was ist zu machen, damit endlich dieses leidige Thema beendet wird oder da mal irgendwie das zielführend gemacht wird. Und ja, und das war ein tolles Interview von Sebastian Lemke. Es ist, was ich mitgekriegt habe, in der so Energie-Fan-Familie überall sehr gut angekommen. Es gab wieder ganz, ganz viel Zuspruch, zumal natürlich auch dieses Thema mitwaberte, dass er kurz mal dran gedacht hat, bei dem ganzen Wahnsinn zurückzutreten, weil ihm das nicht gepasst hat. Und dann sind natürlich gleich einige Glocken geschrillt, obwohl da er gleich aufgeräumt hat, dass das irgendwie eigentlich auch nur so ein Gedanke war und wo er gemerkt hat, also warum mache ich das hier eigentlich? Und das selber gleich wieder weggeräumt hat. Aber da kann ich immer, also was wir, glaube ich, auch schon mehrfach in dieser Sendung haben, also wir können doch einfach immer nur dankbar sein, was wir für einen Präsidenten haben, der das irgendwie deichselt und einfach auch eben bodenständig und ehrlich und mit Liebe und Herz für den Verein alles regelt und macht.
Ja.
Deswegen hatte ich ja
sein Wort in Gottes Ohr. Und
mein Wunsch vor der Gala, dass das wirklich der Mann seinen Standing Ovation bekommt. Die Leute haben es mir erfüllt, meinen Wunsch in der Stadthalle. Ich glaube, das ist immer noch nicht beim Letzten so richtig bewusst, was dieser Mann, Sebastian Lemke, eigentlich leistet hier. Seit seinem Amtsantritt, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, wo wir dort standen, wir waren eigentlich klinisch tot. Den FC Energie Cottbus hättest du abmelden können. Was der Mann natürlich mit seinem ganzen Umfeld, Präsidium und so weiter, alles gestemmt geleistet hat, Zeit, Nerven, Sponsorensuche, Presse, alles, was da irgendwo dazugehört, das können wir uns, glaube ich, nicht ansatzweise vorstellen, wie er das gestemmt hat. Und er ist ja nebenbei noch Boss einer Firma. Also das darf man mal nicht so als schnell so nebenbei als Hobby abstempeln. Aber ich fand das sehr, sehr gut, dieses Interview. Sehr, sehr, sehr sachlich. Das war das Gute, das Sachliche, sondern weg von diesen Emotionen mit Potsdam Energie, Potsdam Energie. Der Ball wurde gefühlt immer nur hin und her geballert. Keiner hat miteinander geredet vernünftig. Und ich finde es klasse, dass er jetzt mal von den Emotionen runterkommt, dass wir auf diese Sachebene kommen, dass vernünftig miteinander geredet wird. Und er auch einige Dinge klargestellt hat, was der Herr Schlick da letzte Woche in die Welt gesetzt hat mit Termin und nichts, Energie hat nichts vorgelegt. Alles Blödsinn, alles Schwachsinn. Er konnte alles darlegen, vernünftig darlegen, dass Cottbus pünktlich gehandelt hat, auch bei irgendwelchen Nacharbeiten, die gemacht werden mussten. Das war innerhalb von einer Woche, glaube ich, erledigt oder vor 2 Wochen. Und das fand ich sehr gut, dass er auf diese Sachebene kommt und jetzt Richtung Potsdam die Hand ausstreckt. Und ich hoffe, da sind die Emotionen jetzt auch mal ein bisschen runter in den Ministerien, die da irgendwo zuständig sind und auch vielleicht beleidigte Sachbearbeiter, dass sie alle jetzt mal irgendwo runterkommen und schauen, dass wir im Land Brandenburg die Chance haben, diese Riesenchance, einen Zweitbundesligisten zu platzieren auf der deutschen Fußballbühne. Und das ist Energie Cottbus. Und da muss jetzt mal miteinander geredet werden, wie man das am besten beschleunigen kann, dass hier was sich was tut. Es ist nicht viel Zeit. Und zweiter Punkt, für mich ein ganz, ganz wichtiger, geht heute verloren in der Zeit, gerade mit dem Hinweis von Sebastian Lemke, dass er Rücktrittsgedanken hatte, aber er mit Freunden, so wie er es beschrieben hat, im Urlaub war. Und da sage ich jetzt mal, oder wahrscheinlich in der E-Familie auch mal, riesen Dank an diesen Freundeskreis, an die Leute, die mit ihm im Urlaub waren, die ihm auch unterstützt haben, Beistand da gegeben haben und wirklich, er hat es selber zugegeben, dass die ihn dazu gebracht haben, dass er das Handy mal ausmacht. Das ist ein ganz, ganz simples Ding heutzutage für jedermann. Aber eben, glaube ich, ist das Ding 24 Stunden glüht es. Und dass die Freunde, der Freundeskreis ihn dann auch mal wirklich geschützt haben und sagen, pass auf, du bist jetzt mal Sebastian Lemke privat. Du hast jetzt mal Urlaub. Tank mal deinen Akku auf. Mach mal den Kopf frei. Also wirklich echt riesen Dank an solche Leute. Wir wissen alle, was passieren kann, auch im Profigeschäft. Es gab genug Sportler, wo das alles nach hinten losgegangen ist. Und deswegen Riesenrespekt, großes Dankeschön an den Freundeskreis, dass sie das ganze Umfeld für ihn damals auch ein bisschen abgeschirmt haben, sage ich mal so, weg von Presse, Meldung und keine Ahnung was, dass Sebastian Lemke jetzt würde auch freien Kopf hat für die Crunch-Time, wir haben es ja schon gesagt, in die letzten Spiele, dass er seine Energie auch weiterhin in den Verein reinstecken kann.
Ausgestreckte Hand ist gut, ist schön, nur auf der anderen Seite ist keiner. Also das aktuell, muss man jetzt wirklich sagen, das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Ne? Also Steffen Freiberg wird den Posten räumen. Er wird, das ist jetzt schon klar. Ich habe am Mittwoch noch eine Veranstaltung in Berlin, die ich moderiere. Das ist sein letzter öffentlicher Auftritt als Sport- und Bildungsminister. Den habe ich dann nochmal in der Landesvertretung Brandenburg in Berlin am Mikrofon. Und dann ist da erstmal verwaist. Und man weiß noch nicht, wer kommt da hin? Und deshalb glaube ich, dass diese Sache, die Energiesache, jetzt Chefsache sein muss von Ministerpräsident Woidke, weil das duldet keinen Aufschub. Und bis da der nächste Mann das oder Frau, das weiß man noch gar nicht, vielleicht weiß es die CDU schon intern, es wird ja CDU-Mann/Frau werden auf diesem Posten, bis die sich eingearbeitet haben und bis die dann, wenn sie zuständig sind, das kann zu spät sein. Also deswegen hoffe ich, dass diese ausgestreckte Hand in Potsdam jetzt nicht ins Leere greift, sondern dass der Ministerpräsident die nimmt und dass er sagt, komm, jetzt das müssen wir jetzt irgendwie beschleunigen hier. Ich meine, das ist ja eine Landesregierung, das sind zwar verschiedene Ministerien, aber wenn die wollen, dann geht's vielleicht auch so oder bestimmt auch so. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Problem, die Umgestaltung der Brandenburger Landesregierung. Da ist es auch so, dass dann die Ebene, die da drunter ist, bevor da nicht der neue Chef da ist, mache ich erstmal gar nichts.
Ne? Und das laut Lemke hat er ja auch einen persönlichen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben. Also nicht bloß an die Behörde, ja, sondern
das ist schlau. Das
an
ist
den
schlau.
Ministerpräsidenten. Hm?
Ja. Ja, also ich sage mal, auf der einen Seite hat man irgendwie das Gefühl, also auf der Ministerposition kann es jetzt, sag ich mal, aus Energiesicht jetzt nicht viel schlechter werden. Wie gesagt, wir haben jetzt alle erlebt, wie lange sich das alles zieht. Aber logischerweise, klar, wenn die Zeit wird immer knapper und klar, ein neuer Minister, der kommt ja nicht irgendwie ins Amt und sagt, okay, jetzt geht's los hier, ja, sondern der muss sich auch überall reindenken, reinlesen. Und eigentlich ist die Zeit dafür wirklich nicht gegeben. Ja. Nee. Ich meine, Lizenzierungsverfahren, die beginnen jetzt. Und jetzt wird ja wahrscheinlich wieder die Begehung durch die DFL sein. Ich weiß gar nicht, ob, vielleicht war sie auch schon. So wie der Platz aussieht. das ist das eine. Und das andere, was ich noch festgestellt habe, ist auch, dass das mittlerweile wirklich zumindest im bei den Leuten, die sich für Fußball / dritte Liga interessieren, dass das wirklich deutschlandweit ein Thema ist. Ja, also und es wird genauso, so wie wir hier diskutieren oder wie es Meinungen in Cottbus gibt sozusagen. Also wie sagt man was? Wie kommt das irgendwie an? War das jetzt klug oder unklug, so eine Pressekonferenz zu halten mit bestimmten Anschuldigungen und bestimmter Wortwahl. Das ist zum Beispiel im Magenta 4:3 Podcast Thema gewesen. Da habe ich mich total überrascht, wie informiert die Leute dort waren und dass die auch sozusagen mit unterschiedlichen Meinungen davor gehen und sag ich mal auch ein Pele Wollitz logischerweise einordnen als eben jemanden, das fand ich total interessant, man merkt eben bei Pele Wollitz, dass Energie eben mehr ist. Also der sagt damals so klassisch dieses, ist dein Arbeitgeber, da kriegst du irgendwie ein Gehalt, dafür hast du dies und das zu liefern. Und das, was aber Pele Wollitz ja bei Energie macht, ist ja nicht irgendwie dieses klassische Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, sondern er ist ja der Verein. Und ich glaube auch, dass dieses ganze Thema Stadion, ich kann mir gut vorstellen, dass Pele Wollitz, wenn der irgendwann mal sozusagen irgendwie in die zweite Reihe tritt und irgendwie zurücktritt, dann will der, glaube ich, irgendwie sagen, dann steht hier ein neues Stadion oder es ist ein saniertes Stadion, ja, was irgendwie zweitligatauglich ist. Ich glaube, das ist auch so seine Intention, ja, da irgendwie einfach nicht nur irgendwie zu sagen, ja, wie sportlich baue ich das irgendwie auf, sondern der, glaube, der will den ganzen Verein auf dieses Level heben, dass der dann irgendwann sagt, gucke mal, da war ich irgendwie mit beteiligt und das ist ihm, glaube ich, eine Herzensangelegenheit auch, dass dort was passiert. Und was das Ministerium angeht, ich bin gespannt. Also die CDU hat sich zumindest vor einem Jahr, wo es um diese Soforthilfe ging, haben die sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und sehr pro Energie und geredet und jetzt haben sie das Ministerium und können sie jetzt nachweisen. Ja. Bei Herrn Freiberg hat es mich nur gewundert, dass offenbar für ihn, der ja auch vorher schon Staatssekretär war und so weiter, da irgendwie offenbar nirgends irgendwie einen Posten zu finden war. was jetzt auch nicht gerade irgendwie die Laudatio ist, ne? Also die man auf ihn hält.
Ja.
Also da geht es wahrscheinlich weniger um Energie Cottbus als um andere Themen.
Ne? Nein, sicherlich. Mit Sicherheit keine Rolle, ne? Aber ich denke mal, dass der politische Wille, der muss bei dieser Landesregierung, egal in welcher Konstellation, der muss da sein. Mhm. Weil das ist ein Aushängeschild fürs Land Brandenburg. Es gibt nichts Vergleichbares, was da irgendwie sagen könnte, ja, warum die und warum wir nicht. Also da gibt es keinen zweiten Verein im Land Brandenburg, der zumindest im Profifußball mit dieser Ausstrahlung, mit diesen Zuschauerzahlen, mit diesem, ich sage mal, emotionalen Wert für die Region, für die Lausitz, der damit aufwarten kann. Und insofern darf es da keine zwei Meinungen geben, auch nicht mit einer neuen Besetzung. Das wird's auch nicht, da bin ich sicher. Das einzige Problem ist halt, dass die neue Besetzung halt noch nicht da ist und die wird auch nicht nächste Woche kommen. Also das wird halt ein bisschen ein Zeitfaktor für Energie, denn die Themen müssen ja gelöst werden. Also die DFL wird im Falle eines Aufstiegs nicht sagen, ach gut, bei euch war jetzt mal 6 Wochen kein Minister. Naja, dann macht das halt ein bisschen später. Das wird halt nicht passieren. Ja, das muss man halt wissen. Ja. Also drücken wir da mal die Daumen, dass nicht diese Veränderung jetzt in der Landesregierung dazu führen, dass es noch mehr Verzögerungen gibt, sondern dass das Chefsache wird. Also das würde ich mir wirklich vom Dietmar Woidke wünschen. Ich meine, er ist jemand, der kommt ja aus der Lausitz, der muss das ja wissen. Der war auch früher selber. Es gibt ein Foto von mir und Dietmar Woidke, da sehen wir beide ganz viel jünger aus, wo er damals noch für Pro Agro so einen großen Präsentkorb ich weiß gar nicht, warum der mir den Präsentkorb in die Hand drückt. Ich habe keine Ahnung. Wir stehen da irgendwie auf dem Ring. Vielleicht war auch keiner da, eine Geschirrstelle. Ich muss jetzt den Korb hier abgeben, nimm du den. Ich habe keine Ahnung. Aber er hat ja ein Energieherz. Das ist ja jemand, der ist ja so, er ist ja selber als Ministerpräsident schon so oft im Stadion gewesen. Zuletzt jetzt auch nicht mehr so oft. Das ist mir auch aufgefallen. Nee, eben. Aber aus seiner ganzen Geschichte, der weiß doch, was der Club bedeutet.
Ja, ich meine, der wohnt ja nicht desto trotz, auch wenn er wahrscheinlich die ganze Woche in Potsdam ist, ist der trotzdem immer noch in Forst. Ja. Und ich glaube, in Forst kannst du dir am Wochenende, wenn ein Energieheimspiel ist, wie jetzt das Derby gegen Hansa, kannst du dich der Sache nicht entziehen. Also da ist wahrscheinlich in Forst auch alles in Rot-Weiß auf den Beinen, um irgendwie nach Cottbus zu kommen, ja, das kriegt man doch mit. Also das ist ja zum Punkt, ja. Aber offenbar, und das war auch, wie gesagt, die Wahrnehmung von außen, ist es eben doch in Potsdam so ein Thema, dass die schon irgendwie wahrscheinlich uns, wie wir es auch schon mehrfach gesagt haben, irgendwie nicht auf dem Schirm haben und diese Dringlichkeit und Wichtigkeit und Standing des Vereins irgendwie nicht begreifen. Habe ich auch schon mehrfach gesagt. Aber offenbar denken die so, ja, genau, das ist weit weg, ja, da kommt ja auch keiner und die da in ihrer Kohleregion kriegen ja sowieso einen Haufen Geld und kriegen dies, das, jenes und ja, wir bearbeiten das schon, aber jetzt auch nicht zwingend irgendwie vor allen anderen Sachen. Ja, also da gibt's, genau. Wir gucken erstmal, dass irgendwie, keine Ahnung, die Seewege in Potsdam zum Spazieren auch, die müssen auch in Ordnung sein. Ja, also so ungefähr, ist jetzt nicht meine Wortwahl, so ungefähr, wie gesagt, haben es andere Leute in einem anderen Podcast auch gesagt, die eben nicht so genau wie wir aus Cottbus und mit dem Herzen so richtig an den Verein hängen, sondern eben die Reporter von Magenta TV, die kriegen das schon ganz genau mit und die, ich glaube, die haben auch ein Gefühl, wie Energie Cottbus dort in Potsdam manchmal wahrgenommen wird und wie man irgendwie sagt, okay, müssen wir das jetzt wirklich machen oder können wir das nochmal irgendwie ein bisschen schieben? Offenbar finde ich interessant, dass das andere so wahrnehmen.
Setzen wir sie am Freitag nochmal unter Druck mit einem Auswärtssieg. Das wäre das beste Argument, dass dann noch mehr Druck auf den Kessel kommt, zumindest zeitlicher Druck. Das glaube ich, niemand mehr darauf spekulieren kann, naja, vielleicht schaffen sie es ja nicht. Dann müssen wir es ja nicht machen. Ja, das.
Naja, so hatte man letzte Saison das Gefühl, dass man, ach naja, wenn es nicht, dann ist das Ding vom Tisch. So war es letzte Saison.
Ja.
Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir diesen vorzeitigen Umsetzungs, keine Ahnung, wie das heißt, im Politikerdeutsch, den haben wir in der Tasche, ja, also das ist ja schon mal, glaube ich, einer der wichtigsten Sachen, dass du diese ganze Planung, Ausschreibung, Firmen beauftragen, das kannst du ja alles schon machen, das ist ja normalerweise auch eine Sache, die du eigentlich erst im Nachgang machst, also da, danke ans Land Brandenburg dafür.
Vorzeitiger Maßnahmebeginn.
Ja, das genau. Ist, jetzt brauchen wir bloß noch jemand, wenn dann irgendwann die Firmen das alles umgesetzt haben und Geld haben wollen, das ist noch zu klären. Ne? So
jetzt wäre halt schön einen endgültigen Auszahlungstermin.
Ja, genau.
Der wäre halt auch gut.
Teil 2, genau.
Ja. Schön. Das war's. Habt ihr noch was auf dem Zettel für heute?
Nein, das können wir auch nächstes Mal behandeln. Sonst wird das wieder zu ausführlich, das Thema. Ich habe noch ein kleines Gimmick, was so wieder ein bisschen in die Vergangenheit geht, aber dann lass uns das doch einfach nächste Woche machen.
Okay.
Wenn wir dann alle gut drauf sind wieder.
Genau, da muss ich auch noch eine Story aus meinen NVA-Armee-Zeiten erzählen. Hat auch mit Fußball zu tun, erinnert mich mal dran. Und dann hören wir uns.
Ja. Ihr merkt, es geht weiter. Also abonnieren. Wir sagen es wieder zum Schluss.
Ja. Liken, abonnieren, kommentieren, E-Mail schreiben, post@sandoa-dreieck.de. Wäre mal irgendwie was
mit anderen. Das habe ich noch gar nicht in die Beschreibung geschrieben beim letzten Mal. post@sandoa-dreieck.de. Das muss ich mir selber nochmal merken. Das haben wir in die Beschreibung vom letzten, jetzt, der letzten Folge jetzt, noch gar nicht mal geschrieben.
Was wir für völlige Podcast-Amateure wir sind hier.
Vermarktung ist alles.
Ja, genau.
Oder auch nicht. Ja, hat gut geklappt. Ja. Männer, aber dafür machen wir es ja auch nicht. Das ist es ja. Wir machen es ja nicht. Wir machen es nicht für Klicks. Wir machen es hierfür.
Und trotzdem,
in dem Sinne.
Und wir freuen uns trotzdem über Klicks.
Genau. Nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.